Drinking and driving is a decision that could change your whole world. Things will never be the same if you ever get a DUI. Because legal fees and time in court are just the beginning. Getting into a crash is another way that your world can be turned upside down. Your vehicle may not be the only thing that gets damaged in that crash. You can face a life-altering injury or even death. But you're not the only one that can face those consequences. Your decision to drink and drive can permanently impact not just your world, but someone else's world as well. Whether you injure them or leave their loved ones grieving. The next time you're out drinking, call a rideshare, a taxi, a sober friend, or a designated sober driver. The only decision that will change your world for the better is the decision to call for a sober ride. Drive sober or get pulled over. Paid for by NHTSA.
Wolf Spike?
Ja. Also ich habe mal ein Video von ihm angeschnitten.
Der macht ungefähr so ein Zeug wie Jens Cook, aber ohne Jens Cook, sag ich mal, ne? Und
also stellt auch Motorräder vor, oder?
Was, ja? auf jeden Fall, Wolf ist das Witzige, ich habe gesagt, ich kann damit nicht so viel anfangen. Also klar, ich gucke mir den manchmal an, weil mich das interessiert, die Motorräder, die er vorstellt und aus welcher Perspektive und dies und das und so, gerade wenn mich das Bike interessiert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen langweilig, irgendwie catcht es mich nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich ihn als Person nicht, also ne, no front hier an der Stelle, aber ich finde ihn als Person nicht so spannend. Und das Witzige ist, in dem Gespräch, in dem ich war, ist ein Hörer von uns und den ich inzwischen persönlich ganz gut kenne, und der sagte zu mir, ich liebe den. Ich gucke jedes Video von dem. Ich finde es total gut. Und ich glaube, der ist einfach der ist ein bisschen älter schon. Das ist meine Generation, sagt er einfach. Habe ich Bock drauf, das zu gucken. Und man merkt richtig, der ist Redakteur. Der ist, glaube ich, im österreichischen Fernsehen oder so. Ich weiß ganz genau, weiß nicht. Hat er mir erzählt. Der kennt ihn ein bisschen besser. Und hat gesagt, der hat's halt drauf. Der weiß, wie man das professionell macht und alles und so. Und ich habe so gedacht, der interessiert mich irgendwie gar nicht.
Gibt es einen besseren Start in ein anderthalbstündiges Gespräch als diese Vorgeschichte? Ich weiß ja nicht. Als ich den Wolf angeschrieben habe vor einigen Wochen, als die EICMA war und ich ihm so gesagt habe, ey, geiles Video, gefällt mir richtig gut, ich gucke den anderen Kram von dir auch immer voll gerne und so, und hast nicht mal Bock, im Bergcast zu kommen? Da hat er geantwortet, ja, klar, kein Problem, mache ich gerne und so, aber ich wundere mich ein bisschen, dass du mich gar nicht mehr so langweilig findest. Ich so, was, hä, wie kommst du denn darauf? Dann schickt er mir einfach so Screenshots von Leuten aus seiner Community mit diesem Ausschnitt, den ich euch gerade vorgespielt habe. Ey, das hat damals schon große Kreise gezogen. Und mir war das super peinlich, ey, weil ich konnte mich daran gar nicht mehr erinnern, dass ich das mal gesagt habe und dass ich das mal so empfunden habe. Und es tat mir natürlich ganz so leid, aber wir haben uns dann wirklich lange unterhalten und hin und her und so. Und er hat nachher gesagt, Mann, ey, alles gut, schwamm drüber und so, ne? Ich komme gerne in den Bergcast. Denn der Bergcast ist ein schöner Cast. Und da hatten wir wirklich eine ganz weite Zeit. Wir haben auch off the record haben wir uns richtig gut unterhalten. Und der wird auch bestimmt nochmal wiederkommen. Vielen, vielen Dank, Wolf, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn ihr Lust habt, den Wolf zu verfolgen, dann könnt ihr natürlich hier auf die Links klicken in den Shownotes und so für seinen Kanal, für seinen YouTube-Kanal und so weiter und für Instagram. Aber ihr könnt zum Beispiel auch auf die Intermod kommen, die größte deutsche Motorradmesse, die es gibt. Und zwar am Freitag um 14 Uhr, da treffen wir uns. Da bin ich am Stand von Yamaha und da ist der Wolf auch am Start mit bestimmt ganz vielen Leuten aus der Community. Da freuen wir uns drauf, da können wir ein bisschen Shake Hands machen, ein bisschen schnacken und alles, worauf ihr sonst noch Bock habt, wenn ihr nett seid, ne? Da so, Leute, also eine schöne Folge ist es geworden, wirklich. Hier ist der neue Bergcast, ich freue mich richtig dolle. Diese Woche, das schon mal als kleiner Spoiler, kommt übrigens noch was richtig Großes raus. Ende der Woche, so am Wochenende, erscheint unser großes Bosnia-Spezial-Feature. Das ist das erste Mal, dass wir sowas probieren. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, ein richtiges Level-Up für den Bergcast und ein riesiges Dankeschön an euch da draußen. Wir werden da die Folge im Juli, die Bosnia-Folge vor der Bosnia-Rally, so viel Anklang gefunden hat und so tolles Feedback bekommen hat, haben wir uns überlegt, wir machen ein richtiges Feature. Das heißt, wir machen einen Prolog dazu, wir machen einen Erfahrungsbericht von vier Leuten, die da mitgefahren sind, inklusive einiger richtiger, heftiger Dinge, die da besprochen werden. Wir haben ein Interview mit dem Veranstalter, mehrere Mashup-Tagebücher bei Patreon. Und, ey, alles kommt zeitgleich und parallel raus oder ganz kurz zeitversetzt, sodass ihr wirklich einen riesen kompletten Rundumschlag habt um die Bosnia Rally. Aber jetzt zu Wolf und mir ganz viel Spaß.
Reise. Motorrad. Offroad. Fitness. Action.
Blödsinn.
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour mit der Reise-Mopete. unser Salat. Setz dich zu uns, Bärcast ist am Start.
Bärcast, dein Motorradreisepodcast.
Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Und servus, das trifft's heute richtig, denn ich habe heute, kann man das so sagen, Wolf, ich habe heute internationalen Besuch hier im Bärcast.
Ja, für Deutsche ist es ein internationaler Versuch.
Ja, aber wir müssen kein Englisch reden, ne? Das ist ganz schön. So, man versteht dich ja ganz wunderbar. Und ich weiß gar nicht, Wolf, ob du mein Reaction-Video geschaut hast, was ich gemacht habe. Ich habe einen neuen Versuch gemacht, sowas mal zu machen bei YouTube, um den Kanal auch mal wieder zu beleben. Ich habe ja da bekannt gegeben, wie sehr ich den österreichischen Akzent liebe.
Ich habe es gesehen, ja. Ich wollte sogar kommentieren, aber ich glaube, dann waren die Kommentare deaktiviert oder so. Irgendwie
was?
Irgendwie habe ich es nicht geschafft.
Hab ich nicht. Du, das muss der Ansturm gewesen sein. Da war YouTube down.
Anders geht's. Das kann aber auch sein. Ich war in einem Hotel in Spanien und ich glaube, da war irgendwie eingeschränkter Zugang oder so.
Oh, bitte kommentier das nochmal. Ich möchte, das wäre so toll. Auf jeden Fall, ganz herzlich willkommen, Wolf, hier im Podcast. Ich freue mich ganz, ganz dolle, weil ich weiß, dass du einen vollen Terminplan hast. Ich weiß ja unter anderem auch, dass du nächste Woche schon wieder in Köln unterwegs bist und jetzt gerade erst wieder kamst von einer Reise und mich so ein bisschen, uns hier so ein bisschen zwischengeschoben hast. Das ist richtig, richtig toll. Da freuen wir uns. Und wer dich noch nicht kennt, der wird dich spätestens innerhalb der nächsten anderthalb Stunden kennenlernen. Denn, ich sag mal so. Als ich angefangen habe, mich hier so ein bisschen breit zu machen in dieser ganzen Motorrad-Adventure-Bubble und so, da warst du schon längst, also da warst du einer der ersten Pioniere eigentlich, auf die man gestoßen ist und auf den man heute noch stößt. Wolf, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was machst du denn eigentlich? Und wieso heißt du eigentlich Wolf?
Also ich sage mal danke für die Einladung und hallo. Ich heiße Wolfgang im Vorname und nennt seit jeher fast jeder Wolf.
Ja.
Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches und ich bin seit Lebzeiten Journalist, war viele, viele Jahre Sportjournalist bei der größten Tageszeitung in Österreich und habe dort irgendwann dann einmal angefangen, nebenbei die Motorradtests zu machen. Mhm. Dann habe ich eine Website gemacht, Bike und Tour, die ursprünglich eigentlich nur dazu diente, so wie es viele haben, um die eigenen Reisen vielleicht zu dokumentieren, also eine eigene Homepage. Und
Jahr reden wir ungefähr, Wolf? Über welches Jahr reden wir ungefähr?
Diese Website habe ich, glaube ich, 2011 gemacht.
Ah, krass. Das ist wichtig, denn ihr müsst überlegen, in diesen letzten Jahren, also da gab es ja diese ganzen Social-Media-Kram wie heute nicht. Ne? Da war Facebook noch in den Startlöchern in Deutschland, kann man sagen. Ne?
Genau, da waren Foren eigentlich das Medium, wo sich Motorradreisende oder überhaupt Leute Interessensgemeinschaften unterhalten haben können. Also damals hat es sehr, sehr viele Foren gegeben. Ich habe dann auch meine Reiseberichte zum Beispiel dann in verschiedene Foren reingestellt, um ein bisschen an Traffic auf der Website auch zu haben.
Ja.
Aber dann ist die ganze Motorradtesterei, wenn man Tageszeitung-Journalist ist, hat man nicht so viel Platz für einen Testbericht. Da haben wir oft dann nur eine Viertelseite oder so. Und deshalb habe ich dann irgendwann diese Website dann auch dazu verwendet, meine Testberichte draufzustellen.
Man muss sich mal vorstellen, dass man damals noch, wenn man dieses Hobby hatte, diese Passion hatte, dass man damals noch so von Blog zu Blog gewandert ist im Internet, ne, und sich diese ganzen Homepages angeguckt hat. Das ist ja heute viel luxuriöser als Konsument und auch als, sag ich mal, kreativer irgendwie tätig zu werden, weil heute hast du eine App von Instagram und Co. hast du oder TikTok, keine Ahnung, hast du auf dem Handy und klickst da zweimal so online und zack und so. Das war ja schon was anderes damals, ne? Du musst, also, wir müssen jetzt nicht voll ins Detail gehen, aber ey, man hatte SD-Karten dabei, das musste man überspielen, das musste man da hochladen, bearbeiten. So. Das ist echt noch eine andere Zeit gewesen, ne? Obwohl es erst 10, 15 Jahre her ist.
Ja, das war schon komplett anders, viel, viel aufwendiger. Und jetzt ist der Blog ja vielleicht eher nur mehr so eine Leidenschaft. Also das Wichtigere sind sicher die sozialen Medien, um Leute zu erreichen.
Ja, krass. Bevor ich es vergesse, ich muss noch eine Geschichte kurz erzählen, denn wir haben geschrieben, vor ein paar Tagen oder Wochen haben wir geschrieben, ein bisschen intensiver, ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging, ich weiß gar nicht mehr, wie wir in Kontakt kamen, über was, keine Ahnung, haben wir ein bisschen hinhergeschrieben und da habe ich geschrieben, ey Wolf, eigentlich wäre es voll toll, wenn du mal in den Bärcast kommst und so. Und gesagt, ja, das will ich wohl machen, aber ich hatte immer abgespeichert, dass du mich gar nicht gut findest. Und dann habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, ich bin voll der Ultra. ich gucke das immer, was du rausbringst und so. Und dann meinst du, nee, es stimmt nicht. Also es hat mir einer von meinen Leuten aus der Bubble, mal meiner Community, hat mir das mal geschrieben. Und ich so, das kann nicht sein. Und dann schickst du mir so einen Link zu und ich höre das an. Ja, stimmt, das habe ich wirklich mal gesagt, ne? Aber das ist schon 1000 Jahre her, möchte ich dazu sagen. Das war mir sehr unangenehm und es stimmt auf gar keinen Fall mehr. Es war, bevor ich mich mal richtig damit beschäftigt habe, ja. Also nochmal Entschuldigung für diese Äußerung damals, das stimmt gar nicht. Möchte allen diesen, ich verlinke das natürlich auch in Shownotes, alles hier, dein Blog und deinen Kanal und so weiter, sehr ans Herz legen. Sehr ans Herz legen, ja. Insbesondere jetzt, Wolf, insbesondere jetzt, nachdem sich viel bei dir geändert hat.
Ja. Bei mir geändert hat, ja, ich mache seit 1. Juli Bike und Tour hauptberuflich. Also ich habe den Job als Sportjournalist an den Nagel gehängt, weil es einfach zu viel worden ist. Beides wäre nicht mehr gegangen. Tageszeitungsjournalismus wird auch immer mehr Arbeit, weil immer weniger Leute für dieselbe oder noch mehr Arbeit, weil es online dazukommen ist. Hm. Also es wäre beides so nicht mehr gegangen.
Also wir fangen gleich mal ein bisschen früher an, ne? Aber eine Sache interessiert mich doch jetzt gerade. Kann es sein, dass diese Entscheidung dir ein bisschen leichter gefallen ist, dich da jetzt komplett drauf zu verlassen, dass das läuft, weil dieser Job als Journalist sowieso ein sehr dynamischer Job ist und nicht, du bist nicht wie einer Beamter auf dem Amt oder so, weißt du, was ich meine? Kann es sein, dass du eh so ein Typ bist, eher, der damit gut klarkommt?
Das denke ich schon. Also mein Job hat mich immer schon sehr, sehr viel herumgebracht, wobei ich den auch immer als Leidenschaft betrieben habe. Also ich war schon Sportjournalist als Leidenschaft.
Ja.
Bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, also wirklich sehr, sehr viel gereist, aber die wahre Leidenschaft war halt schon immer das Motorrad.
Ja, ja, ja. So, Zeitreise, Wolf, Zeitreise. Was war dein erstes Moped, mit dem du gestartet bist in dein Leben?
XT500.
Ah, das ging schnell.
Also mit silbernen Tank. Also, ja, da tut mir jetzt noch das Bein weh, wenn ich an einen Kickstarter denke.
Witzig, ey. Mir hat jemand erzählt, der so ein Ding auch fährt, hat mir erzählt, dass seine Frau ihm das verbieten wollte, weil sich wirklich, und das ist kein Quatsch, Leute da richtig wehtun, sogar ein Bein brechen an diesem Ding. Wirklich.
Richtig, das war schon eine Challenge, ja. Wobei die ersten zwei Raderfahrungen, wir haben so rote Starter, also Moped, das 50 fahren darf, waren bei mir mit einer Vespa.
Ach krass, okay.
Ja, es war so nicht mein Traum, aber mein Vater war ein großer Vespa-Fan und so bin ich dann zu einer Vespa gekommen.
Was war das für eine Vespa? War das schon PX? Nee, ne? Die gab es da noch nicht.
50er, ja. Aber ich habe sehr rasch an 80er Häfen eingebaut, also dass es ein bisschen schneller geht.
Das ist alles verjährt, das ist nicht schlimm. Kann man ruhig tun.
Genau, kann man jetzt schon sagen.
Okay, schön. Sag mal, und wenn du mit der XT eingestiegen bist, ne, da könnte man ja gleich mutmaßen, dass du damals schon gerne mal von der Straße runtergefahren bist, oder?
Nein, also wir sind schon, so wie alle damals am Land, irgendwie so zwischen den Weingärten herumgefahren haben uns Verfolgungsjagden mit den Bauern geliefert und ohne Nummertafeln unterwegs sind, dann erwischen sie uns nicht, aber die haben natürlich genau gewusst, wer das ist und der Vater hat schon gearbeitet.
Gleich bei Vater gemeldet.
Genau, das ist aber einfach so am Land gewesen bei uns, normal. Aber ich habe nie, und das tut mir eigentlich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr weh, ich habe nie diesen Motocross- oder Hard-Enduro-Background gehabt. Mhm. Also das heißt, ich bin so learning by doing. Ich habe übers Motorradreisen meine Offroad-Eigenschaften also Offroad-Fähigkeiten angeeignet.
Das ist irgendwie spannend, weil, guck mal, so viele Leute, glaube ich, die in unserer Bubble unterwegs sind, die sind da über Hobby rangekommen, ne? Die haben das nicht, in Anführungsstrichen, gelernt oder so, ne? Und das ist wirklich spannend, weil ich weiß das aus eigener Erfahrung auch. Dieses Jahr habe ich einen Instructorschein gemacht fürs Offroad-Fahren und ich weiß von den schmerzlichen Erfahrungen, wenn dir die Leute auch erstmal sagen, du, das klappt ja ganz gut, aber es ist trotzdem nicht gut, was du da veranstaltest, ne? Das ist so ähnlich wie mit dem Skifahren, ne? Das habe ich mir auch so über die Jahre so immer mehr selbst beigebracht und bis dann Leute mal so zu mir gesagt haben, als ich einen Skilehrerschein gemacht habe, so, du, aber das sollte sich keiner abgucken, was du da veranstaltest, ne? Auch wenn das irgendwie gut geht. Das ist eine harte Reise, ne? Also da hast du wahrscheinlich auch viele Aufs und Ups und so gehabt. Ich weiß ja auch, du hattest ja auch erst vor einigen wenigen Jahren hattest du auch einen krassen Unfall und so, wobei das muss ja damit nichts zu tun haben. Aber Rückschläge sind es trotzdem, ne? Dass man immer wieder denkt, oh Mann, mache ich das richtig und so. Ja,
da braucht man absolut. Also vor allem dadurch, dass ich dann mit den Jahren bei den diversen Motorrad-Launches und so mit richtigen Profis zu tun hatte.
Ja, ja.
Und ja. Zum einen holte ich das sehr gut runter, also erdet dich das Ganze, weil du siehst dann, es wird immer einen geben, wenn's, ich sage jetzt, wenn es nicht Marc Marquez heißt, wird es immer einen geben, der dich außen überholt auf der Straße. Ja, und sowieso. Es wird immer einen geben, der Kreise um dich fährt im Gelände. Wenn es nicht wirklich, also unsere Guides waren damals Marc Coma, Sam Sunderland und solche Leute, zum Beispiel bei der 97er Adventure. Krass. In Marokko, und ich meine, denen brauchst du nicht irgendwie kommen, dass du Offroad fahren kannst. Das ist eine andere Liga, anderer Sport.
Ja, wobei auch die ganz großen Fahrer, also ich denke da zum Beispiel an so einen Australier und so, von dem ich die Biografie erst gelesen habe, die haben das ja auch, gerade über die Südafrikaner, ne? Die lernen das ja auch von der Pike auf. Die fahren als Kind schon da über die riesigen Ländereien und so, und dann sagen die auch, die Kommentatoren sagen bei Rally Dakar und so, sagen dann, ey, also das ist ein komischer Stil, den er macht, aber er ist fucking schnell, so, ne? Und was glaubst du denn, Wolf, wie kommt man denn am besten da an, das interessiert bestimmt viele da draußen, wie kommt man denn am besten da an, dass man sicher und gut unterwegs ist? Offroad vor allen Dingen auch.
Ja. Also Fahrtechnik, Trainings können einen nie schaden. Also da gibt's ja hier gerade in Deutschland auch einige Anbieter.
Ja.
Das hilft jedem, aber prinzipiell sage ich fahren. Also
und
sich langsam ranwagen. Nicht glauben, als Rallyfahrer, das tut dann weh, wenn man stürzt, sondern einfach sich herantasten.
Ja. Wie alt warst denn du, als du dann anfingst, sag ich mal, deine Passion und dein Hobby mit dem Internet zu teilen? Also wie alt warst du da ungefähr, in welchem Bereich?
Ja, mit dem Internet zu teilen, das war eben dann so ums Jahr 2010, also 2010 herum, irgendwie so in den Foren und so, weil vorher hat mich das nicht so wirklich interessiert, und ja, gereist bin ich schon vorher auch, aber es waren auch früher für mich schon Reisen, wenn ich nach Kärnten oder am Gardasee gefahren bin. Das mache ich mir heute beim Café aus, und wir fahren am Nachmittag oder so. So, das ist für mich mittlerweile keine Reise mehr in dem Sinn.
Ja. Das geht mir auch so, ne? Und da ist übrigens auch das Ding, mit, wenn man über Reisepartner redet, darüber würde ich auch gerne mal mit dir reden gleich, denn du, also das ist natürlich ein Wortspiel jetzt, ne? Aber man nimmt dich immer so ein bisschen als einsamer Wolf wahr, so mit deinen Reisen. Das ist natürlich so ein Ding, also wenn man zum Beispiel jahrelang so Leute hat, mit denen man was gemacht hat, auch Motorrad und urlaubmäßig und so, und dann irgendwann feststellt, boah, wir driften da ein bisschen auseinander, das ist manchmal auch ganz schön hart, ne? Dass man so das Gefühl hat, ja, irgendwie, wir sind da nicht mehr ganz auf einer Linie, und das führt auch zu Konflikten und so, und dann entwickelt man sich weiter. Das Problem hattest du wahrscheinlich nicht, oder? Wie war das bei dir?
Eigentlich nicht wirklich. Also alle Leute, mit denen ich bis jetzt auf Reisen gewesen bin, würde ich, glaube ich, wieder mal mitnehmen oder mit denen wieder fahren. Aber natürlich hast recht, man entwickelt sich in verschiedene Richtungen. Es gibt Leute, die sind früher auch ganz gern Schotter gefahren, die sagen aber, sie sind lieber am Asphalt unterwegs oder wollen halt nur, wenn dann einfache Schotterstraßen haben. Und dann gibt es wieder die Umgekehrten, die wollen vielleicht ein bisschen schneller unterwegs sein, Offroad. Aber prinzipiell ist ja ganz lustig, mein absoluter Bestseller im Shop ist das T-Shirt, bevor ich mit dem Falschen unterwegs bin, fahre ich lieber alleine. Und das sagt sehr, sehr viel aus. Es ist einfach, es muss wirklich passen. Ja. Also den Tipp kann ich wirklich jedem nur geben, gerade jetzt in Internetzeiten. Man verabredet sich schnell, man lernt Gleichgesinnte kennen, aber man sollte unbedingt, bevor man gemeinsame Reise macht, zumindest einmal eine Tagesausfahrt, aber besser ein Wochenende unterwegs sein, um abzuchecken, ob das passt. Und zwar vom Tempo, wenn man am Abend zusammensitzt. Da spielen viele Faktoren mit. Und eine Reise ist ja für die meisten Urlaub, und das soll man genießen. Ja. Und das kannst du nur genießen, wenn der andere nicht am Nerv geht. Also wenn es in der Früh schon, wenn der schon Stress macht und du bist aber Langschläfer. Es gibt so viele Faktoren, die da zusammenpassen müssen. Natürlich
wird
immer
wieder ein
bisschen Kompromiss sein. Genau, wer mit mir unterwegs ist, weiß, dass ich immer wieder mal stehen bleibe und einmal eine Drohne mitfliegen lasse.
Ja.
Aber das muss man akzeptieren, sonst geht's halt nicht mit mir.
Ja, genau, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Und wenn wir schon so über Tipps reden und so, ich habe auch die Erfahrung gemacht, das muss halt gar nichts damit zu tun haben, ob man die Person sonst mag oder so, ne? Also ein guter Freund, eine gute Freundin muss halt nicht unbedingt ein guter Reisepartner sein. Und andersrum auch. Ich kenne Leute, die treffen sich einmal im Jahr, um eine Tour zusammen zu machen, haben die Zeit ihres Lebens, aber haben sonst gar nicht viel miteinander zu tun. Sehen sich sonst kaum und so, ne? Gibt's auch. Und ich finde diesen Rhythmus so wichtig. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich zelte ja auch gerne, wenn ich unterwegs bin. Und nach hinten hin brauche ich immer mehr Zeit. Ich komme immer später los mit seinem Zelt zusammenbauen und so. Und das nervt manche, das weiß ich. Und mit dem Film und Video nervt viele auch, dass ich sowas mache. Und wir haben eben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber geredet. Ich treffe öfter darauf, gerade Podcast ist ja so ein, sag mal, langsames Medium, was sehr, sehr lange geht dafür und man viel erzählt, logischerweise. Und dann Leute mit mir sprechen und sagen, du, das ist ganz komisch, mit dir mal zu reden, weil ich das Gefühl habe, ich weiß alles über dich und du weißt ja gar nichts über mich und so. Und dann denke ich auch immer so, ja, irgendwie ja und nein, ne? Also man teilt halt auch nur Sachen, die man teilen möchte, wenn man, zumindest wenn man so ein bisschen Erfahrung damit hat, kann man das sehr, sehr gut abwägen, finde ich, ne? Und bei dir hätte ich jetzt auch, also ich gucke ja viel deine Clips und so weiter, und da habe ich auch das Gefühl, oder bei Instagram deine Stories, boah, also eigentlich, was in deinem Leben abgeht, könnte ich dir jetzt sagen, Wolf, aber das kann man so auch nicht sagen, oder? Das ist ein Ausschnitt. Das ist ein Fenster.
Nein, nein, man teilt ganz sicher nur das, was man teilen will. Jeder sollte mündig genug sein, um zu wissen, ja, was er da preisgibt. Aber natürlich lebt die ganze Social-Media-Geschichte sehr von diesem Teilen, dass man andere teilhaben lässt. Und es gibt schon Leute, die bei mir ein bisschen mitleben oder glauben mitzuleben. Also wenn ich jetzt nur an meine jüngste Kaukasus-Tour denke, ja, da haben bis zu 10.000 Leute meine Stories gesehen und da sicher einige hundert wirklich, wirklich mitgelebt, also kommentiert und geliked oder so jeden Tag. Und ja, ja, das ist dann schon eine gewisse Bindung, die aber natürlich einseitig ist, weil die Leute kennen mich oder meinen mich zu kennen und sie erkennen mich, aber ich habe ja kein Gesicht zu dem, der kommentiert.
Ja, das verstehe ich. Ja, das habe ich auch öfter und aber ich habe mich da sehr dran gewöhnt und ich freue mich da eigentlich auch immer total drüber. Ich habe persönlich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, so dass ich das Gefühl hatte, boah, das ist jetzt eine unangenehme Situation. Also ich, scheinbar sind Berghast-Hörer immer nur sehr, sehr liebe Menschen. Aber wie ist das bei dir? Hast du mal so ein Erlebnis gehabt, wo es dir unangenehm wurde? Zum Beispiel, weil du eigentlich privat warst oder so?
Na, eigentlich wirklich fast nur positive Geschichten, weil jeder, der sich da hinstellt, so wie ich vor die Kamera und redet, ist ja in einer gewissen Weise ein Selbstdarsteller. Braucht man nicht drüber reden. Also, oder zumindest ja, ja, darf er kein Problem dann damit haben, wenn er angesprochen wird. Ja. Und im Gegenteil, es freut mich. Also wenn ich zum Beispiel, bei uns gibt's die kalte Kugel, das ist so ein Motorradtreff, wenn ich dorthin fahre, da werde ich immer angesprochen. Meistens, ja, wollen irgendwelche Leute ein Selfie machen, weil sie sagen, ah, mein Freund, glaubt man nicht, dass ich dich getroffen habe oder irgend so. Also ja, das ist schon so. Und ich merke dann schon, wenn ich dann mit meiner Partnerin, mit der Mail unterwegs bin, ja, ist die Hemmschwelle ein bisschen größer. Also da werden wir schon noch angesprochen. Lassen die Leute einen dann schon die meisten in Ruhe. Also ja, wenn ich alleine bin, werde ich immer angesprochen. Oder ja, immer, also so gut wie immer. Und wenn ich in Gesellschaft bin, da ist dann die Hemmschwelle für denjenigen größer, dass er dann auch zum Tisch hinkommt und irgendwas sagt.
Ja, so, ja. Weißt du, viele interessieren bestimmt auch, also wenn du jetzt schon deine Partnerin angesprochen hast, man sieht euch ja öfter alleine, nicht allein zusammen im Internet und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ihr das gut integriert kriegt, ne? So, weil bei vielen Kollegen ist es oft komplett unbekannt oder außen vor. Da hast du nie ein Geheimnis von gemacht, ne? So, wer mit wem
ja,
du deine Zeit verbringst.
Bei Kultur ist auch das einzige Medium, Internetmedium oder Motorradtestmedium, wo es wirklich einen Sozia-Check gibt. Also da sagt sie auch immer, den gibt es ja, nur auf bei Kultur.
Stimmt. Ja, schön. Fährt die, ich, das weiß ich gar nicht genau, fährt die selber auch eigentlich?
Na, die Mail sitzt hinten drauf und das, sitzt immer hinten das drauf, ist ne, eben ja, dann deshalb auch der Sozia-Check. Also die ist auch ja, schon ja, auf sicher ja, ja, im hohen sechsstelligen Kilometerbereich hinten drauf gesessen, auf sicher
Respekt,
50, ja, 50 verschiedenen Motorrädern und also die hat schon, war schon in sehr, sehr vielen Ländern hinten drauf.
Ich habe erst mit meiner Podcast-Partnerin Carini, habe ich erst über das Thema Sozius und Sozia geredet und dabei musste ich zugeben, ich bin ein miserabler Mitfahrer. Ich mag das gar nicht gerne, weil ich finde, da gehört so viel Vertrauen zu, wenn ich überlege, dass ihr zu zweit auf unbekannten Straßen durch Europa und vielleicht weiter unterwegs seid. Das ist schon krass, ne? Also das, finde ich, ist eine Art Paartherapie so.
Ja. Ja, also Streit gehört vorm Wegfahren bereinigt, ne? Am besten. Ne? Also sonst, aber man kommt sich auch nirgends so nahe wie auf dem Motorrad, das muss man auch sagen. Also jetzt rein, da sind Spannungen dann schon spürbar.
Ja, ja, das glaube ich. Du, und dann ging das immer mehr voran, hast du gesagt, und dann kriegt ihr das auch immer mehr Aufmerksamkeit in deinem Leben, dein Internet-Motorradleben. Wo war denn dann so der Gamechanger und so? Also mich interessiert vor allen Dingen, wie kam es dann, dass du irgendwie da reinkamst in diese, dass die Hersteller gesagt haben, möchtest du mal zum Event kommen, möchtest du mal Probe fahren und so weiter und so. Wie kam das zustande? Oder hast du dich da beworben und gesagt, hier, guck mal, ich hab eine Reichweite, wie sieht's aus, wollen wir zusammenarbeiten?
Ja, ich muss wirklich sagen, dass auf mich zugekommen worden ist, also ich niemanden irgendwie aktiv jetzt angehört hätte, dass ich gesagt habe, ich würde gern bei euch da mitfahren oder sonst. Also wenn es jetzt um die Launches geht, um diese Präsentationen geht. Ja. Ich habe sehr wohl angefragt, ob ich dieses oder jenes Motorrad zu Hause zum Testen haben kann. Also das schon. Also dass ich da den österreichischen Importeur oder so angeschrieben habe, angerufen habe, je nachdem, wie gut ich den dann schon kannte und gesagt habe, ich würde gern die Yamaha Tenere zum Testen haben zum Beispiel. Also das war schon die Aktivität von mir ausgegangen. Aber dass dann die Einladungen kommen sind, das haben dann bis jetzt eh noch nicht alle, aber doch der eine oder andere Hersteller einfach dann registriert, okay, der hat eine gewisse Reichweite und vielleicht gar nicht so sehr die Reichweite, weil die ist ja bei mir immer noch mit knapp 40.000 YouTube-Abonnenten überschaubar, sondern eher auch die Interaktionen. Weil wenn du schaust, wie viele Kommentare und Likes meine Reise-Enduro-Tests haben, da bin ich dann eigentlich schon fast die Nummer 1 im deutschsprachigen Raum.
Ja, krass.
Also
krass.
Nur 1000 PS hat dann noch mehr, aber da bin ich ja eh auch im Team.
Ja, genau. Das fällt mir sowieso an vielen Stellen auf und ich glaube, dass diese Followerzahl, dass es halt wirklich nur eine Zahl ist, die, ich habe, als ich mal in Verhandlungen war mit so einem Werbepartner, da ging es auch unter anderem darum, dass man nicht vergessen darf, also wenn das jetzt jemand aus der Motorradbubble ist, zum Beispiel, der mit dir irgendwie zusammenarbeiten möchte, dass wir, also du und ich auch mit dem Podcast zum Beispiel, eine fast 100%ige Zielgruppe ansprechen. Ne? Das ist halt wirklich krass, also wenn du überlegst, die meisten, man kennt ja so aus anderen Videos und Podcasts, man kennt irgendwelche Drinks, die verkauft werden, dies, das oder Versicherungen und so. Das ist ja immer Gießkanne, ne? Da wird immer geguckt, so was geht, dann kriegt man vielleicht noch so einen Code oder so, um ein bisschen Feedbackschleife zu bekommen und so. Und bei uns ist es halt, das ist ein Riesending und wenn es dann 15.000 sind oder sogar 40.000 oder so, die das gucken oder hören, dann sind das aber wirklich von 15.000, 14.000, die wirklich realistisch Potenzial haben, dieses Produkt da für sich.
Richtig, ohne Steuerverlust.
Ja, genau. Das ist wirklich krass. Also das ist für PR-Leute, das haben die mir auch gesagt, ist das wahnsinnig viel wert. Und bei mir ist es ja so, das habe ich ja schon öfter hier gesagt, Gott sei Dank, sage ich, weil mein Leben dann ja noch komplizierter wäre. Meine Miete zahlt ja wer anders. Nicht dieser Job hier oder dieses Ding hier. Deswegen konnte ich mir das immer noch so ein bisschen aussuchen. Aber ich bin gespannt, wo wir gleich noch ein bisschen hinkommen, was das angeht. Mich interessiert gerade mal, weißt du noch, was dein erster Launch war, wo du warst? Wie das war und wer?
Ja, das war KTM 97 Duke.
Ach, spannend.
Lustigerweise die Duke, ja.
Gar nicht deine...
Nein. Hat aber auch mit der Tageszeitung zu tun gehabt, bei der ich war.
Ach so,
Das hat ja auch immer zusammengespielt. Also das war auch nie schlecht für mich, dass ich zusätzlich auch noch für die Tageszeitung eben die Motorradtests gemacht habe. Also in Verbindung mit dem Bike und Tour ist das schon ein interessantes Paket auch für die Hersteller.
Ja. Wie war das für dich so? Warst du ein bisschen aufgeregt damals?
Ja, es war schon spannend, ja. Ich meine, ich habe die Leute gekannt, also die österreichischen Kollegen zumindest gekannt aber nur die österreichischen eigentlich die anderen, die Deutschen oder so, die habe ich dann eben mit den verschiedenen Reisen dann kennengelernt.
Weißt du, um da mal den Bogen zu spannen zu unserem Beginn eben vom Gespräch, ich werde auch ein bisschen nervös, weil da eben lauter Kompetenz rumläuft, ne? Wenn ich mich aufs Bike setze, wie fahre ich denn damit rum? Ne? Gucken die mich an? Bewerten die das? Wahrscheinlich ist denen das relativ egal. Und B, was sage ich denn dazu? Hat das, ne? Aber ich meine, da hattest du ja schon ganz viel Erfahrung durch die Zeitung, ne?
Ja, klar. Und ja. Ich traue mir schon zu sagen, bei der Reise in Duo, ja, das ist eben mein Hauptding. Ja. Da habe ich schon gewisse Kompetenz und da habe ich auch dann eine gewisse Selbstsicherheit, weil ich weiß, ja, worum es mir geht und worum es dann auch vielen Usern geht.
Wie ging das aus mit der Duke? War das ein gutes Motorrad? Weißt du das noch?
Ja, ja, Duke ist ein Spaßgerät. Also ich habe eine 96 Duke eher auch zu Hause in der Garage stehen.
Wirklich?
Kommt leider viel zu selten dazu, sie zu bewegen. Ja. Aber das ist so richtig dieses Afterwork-Bike, wo ich dann im Wienerwald oder in der buckligen Welt bei uns, wo es sehr viele Kurven gibt, da wirklich auch mal die Sau rauslassen kann.
Ey, das ist nicht so ein Bike für den Norden von Deutschland hier, sag ich dir, wie es ist. Ne? Da musst du schon Kreisel fahren oder Autobahnauffahrten. Und ich bin so ein Ding mal, also ein guter Freund von mir hatte so ein Ding, eine 96. Und ich habe also relativ schnell festgestellt, ich glaube, ich fahre mich damit tot, wenn ich damit länger fahre. Weil also ich finde, das schreit dich wirklich an, zieh am Hahn, Alter. Ne?
Das kannst du nicht langsam fahren, das geht.
Ich hab richtig Bock.
Genau.
Ja. Mir ist auch aufgefallen, wir haben noch eine Gemeinsamkeit, Wolf. Und zwar sind wir beide totale Gear-Nerds, ja. Alles, was so Klamottis angeht und Ausrüstung und so, Helme und so. Das sind auch Sachen, die testest du teilweise. Und man merkt einfach, dass du dich dafür wahnsinnig interessierst auch und so, ne. War das damals auch schon, dass du da auch so drauf abgegangen bist?
Ja, das hat mich immer schon interessiert und das ist halt dann mit der Zeit dann gekommen, dass ich dann die Dinge auch zur Verfügung gestellt bekommen habe.
Ja. Weil ich erinnere mich an, also als ich in meiner Jugend unterwegs war mit Motorrad, mit meinem Dad rumgefahren bin und so weiter, das waren noch die Zeiten, ja, da kannte man auch nicht viel, da ist man zu Louis gefahren und hat geguckt, was da im Angebot ist und dann hat man das halt gekauft. Da war man froh, dass man irgendwas mit Protektoren hatte. Ich lebe heute in einer verrückten Welt, ja, in der ich mir über Reißverschlüsse Gedanken mache und sowas, ne? Und keine Ahnung. Und bei dir ist ja sicherlich auch wieder Reise da im Fokus, dass du schaust, was ist denn eigentlich der beste Kompromiss zwischen, das fühlt sich auch nach 14 Tagen noch richtig gut an, auch wenn man es nicht wäscht zwischendurch. Das muss auch super sicher sein auf jeden Fall, ne? Gerade wenn man ab und zu mal im Grenzbereich ist und so weiter.
Breites Temperaturfenster abdecken.
Genau. Also. Genau, ganz wichtig. Was fährst du aktuell für einen Anzug? Ich glaube, fährst einen Stadleranzug, oder?
Ich bin Touratec. Jetzt den Touratec Companiera Ultimate gefahren auf der Kaukasus-Tour und auch jetzt die letzte Woche in Spanien.
Ja.
Habe auch den Companiero Summer, also den leichten.
Ja.
Habe von Stadler auch eine Art drei Lagen Laminat, habe von X Dinge.
Wir leben auf dem gleichen Planeten, Wolf, das ist doch schön. Ja. Aber ey, dann ganz kurzer Ausflug, ja. Dieser Ultimate-Anzug, ne? Den durfte ich nämlich gerade mal anprobieren und ein bisschen testen. Das ist ja so das absolute Top-Modell, zumindest was du bei Touratec kriegst, ne? Hat auch wirklich einen sehr stolzen Preis, ne? Ich habe darüber auch bei Patreon habe ich so ein kleines Völkchen darüber gemacht. Wie fandst du den? So, also findest du, das passt so vom Verhältnis?
Ja, also. Preis ist immer relativ. Natürlich ist das Ding sehr teuer, da braucht man auch nicht drüber reden. Ja. Man sagt dann aber auch oft so gern, wer billig kauft teuer, weil er zweimal kauft. Man hat es dann schon mal 10 Jahre Garantie drauf, auf gewisse Dinge, also nicht auf alles, glaube ich, also wenn es noch ein Sturz oder so, sondern eher wenn ein Zip geht oder solche Dinge.
Ja.
Also
ja.
Das ist schon gute Qualität.
Ja, auf jeden Fall, ne? Aber also was ich toll fand, war, also ich sag dir, in meinem Fazit war es so, ich fand ihn doch ein bisschen teuer. Aber es ist genauso, wie du sagst, ne? Aber was ich toll fand an dem Anzug ist, ich hätte nicht gedacht, wie stretchy der sich anfühlt. Das ist wirklich toll. Das habe ich wirklich bei keinem Anzug bisher erlebt. Wobei ich da auch von dem ganz großen Konkurrenten habe ich das Topmodell, das neueste, auch nicht angehabt. Aber also wenn du auf dem Bike sitzt, ist ja bei mir ist Problemzone immer Knie und Hüfte und so, ne, dass da nichts zwickt und zieht und so. Das ist wirklich toll. Also gerade wenn du ein paar Stunden auf dem Bike sitzt und dann immer wieder stehst zwischendurch und dich immer wieder hinsetzt. Das ist so, nämlich das, finde ich, ein Anspruchsfeld, wenn wir fahren. Wir können ja nicht stillhalten, sag ich mal, auf dem Motorrad, ne? Und da beide Daumen hoch bei dem Anzug, wirklich. Probiert den auf jeden Fall mal an. Nee, macht's lieber nicht. Sonst geht die Kreditkarte, läuft sonst heiß. Das machen wir nicht. Nee, also da doch, Zumindest mal in der Hand nehmen oder mal in der Umkleide mal anziehen, das Ding auf jeden Fall. So viel dazu. Und dann ging es weiter bei dir, dass du wahrscheinlich, wenn man da erstmal einen Schritt drin hat, wenn die Tür erstmal offen ist, dass dann auch immer mehr ankommen, ne? Und dann hast du dich ja auch markenübergreifend da sehr breit aufgestellt, ne? Also du bist ja selber alles Mögliche auch schon gefahren, ne? Du ist jetzt nicht so, dass du mit einem Only Nein, zusammenarbeitest also
oder so. Ich habe eigentlich immer alles getestet, was ich bekommen habe. In den letzten Jahren hat sie sich dann wirklich dann fast nur noch auf Reise-Enduros beschränkt,
ja,
weil sie sich zeitmäßig ganz einfach gar nicht mehr ausgegangen ist. Nicht, dass ich nicht das eine oder andere Nakedbike auch vielleicht gern getestet hätte, aber das wäre sich zeitmäßig gar nicht ausgegangen.
Ja, ja.
Ja, also da bin ich offen und ja. Ein einschneidendes Erlebnis wäre dann vielleicht auch noch, wie dann 1000 PS dazukommen ist.
Also ja, wie lange ist es her?
Das war beim Launch der 97 Adventure, lustigerweise, oder auch wieder 97er KTM, auch in Marokko. Da hat mich dann Nils damals angesprochen, ob ich nicht für 1000 PS auch arbeiten will.
Ach cool.
Und das hat das Ganze natürlich dann auch lukrativer gemacht.
Ja, das glaube ich. Also 1000 PS, da müssen wir nicht viel zu sagen, ne? Also, wenn ihr die nicht kennt, Leute, dann seid ihr heute das erste Mal im Internet, so ungefähr, ne? Das ist nicht nur in Österreich, sondern im ganzen deutschsprachigen Raum ist das eigentlich so der Anlaufpunkt, wenn es um Motorräder und Tests und so weiter geht.
E-Motorrad-Plattform, ganz sicher.
Muss man sagen, ja. Und wenn die mal auf einer Messe sind zum Beispiel, ich weiß nicht, die sind bestimmt auch in Köln, ne? Weißt du wahrscheinlich, ob da von denen jemand in Köln ist nächste Woche?
Es kommt wer, ja.
Ja.
Ich habe zum Beispiel auf der EICMA auch ein Video gemacht, das Reise-Enduro-Neuheiten-Video für 1000 PS.
Mhm. Genau. Und da ist immer lange Schlange, wenn die da sind. Ja. Schön, ey, da freuen wir uns drauf auf jeden Fall. Jetzt hab ich gerade vergessen, was ich fragen wollte. Ach so, genau. Und wie stellt man sich denn eigentlich so ein Launch vor, wenn sowas ansteht? Du wirst angeschrieben, wirst eingeladen, guckst, ob das passt, so. Und was passiert dann?
Genau.
Ja,
dann wird noch gefragt, welchen Abflug, Flughafen oder so, also das ist ja dann alles auf Einladung dieser Hersteller.
Ja.
Sind meistens recht ordentliche Hotels, also jetzt nicht total feudal, aber auch keine Pensionen, also die müssen ja auch den Platz haben, um dort dann Hausnummer 30, 40 Motorräder hinzustellen, also das sind dann meistens für ganz Europa und es gibt dann auch vereinzelt Launches, die weltweit sind, also wo dann in mehreren Gruppen einfach dann verschiedene Länder kommen, also die Journalisten aus verschiedenen Ländern. Und
wahnsinnig aufwendig, so ein Ding. Ja. Und wie läuft
man halt meistens nur einen Tag, nicht viel länger, deswegen sage ich nicht so gerne, also es kommt aufs Modell drauf an und wie wichtig das dem Hersteller ist, manchmal sind es auch 2 bis 3 Tage, aber meistens ist es ein Fahrtag pro Modell. Und deswegen sage ich nicht so gern Test dazu, sondern eher dann Modellvorstellung, weil
du
nicht alles in einem Tag rausfahren kannst beim Motorrad. Das geht nicht.
Ja.
Aber du kriegst dann mal einen guten Eindruck.
Das finde ich spannend, ey. Also man kann ja nur erahnen, was da für ein Rattenschwanz dranhängt an Organisation, ne? Irre.
Ja.
Also
die bereiten das dann schon auch so vor, dass du in diesem einen Tag so viele verschiedene Strecken fahren kannst, dass du schon das kannst vielleicht zu Hause nicht einmal gerade in einer Woche machen, was du dort dann, wenn alles passt vom Wetter her und so an verschiedenen Möglichkeiten hast, das Motorrad zu testen. Also du hast kurvenreichste Strecken zum Beispiel auf der Straße, du hast, wenn es um Reise-Enduros geht, anspruchsvolle Schotterstücke dabei. Also die scouten da schon sehr gut vorher, also diese Strecken.
Ja. Oh Mann, ey, das ist spannend. Wenn du so zurückdenkst an die ganzen Launches, gibt es so einen, wo du sagst, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil das einfach spektakulär war? So von der Location vielleicht oder weil da irgendwas los war?
Also zum einen eben diese 97 Adventure R oder Adventure von KTM, das war damals in Marokko, wo du halt dann wirklich auch Dünen gefahren bist und so.
Ach geil, ja.
Auch sehr schön war Tiger 900, ebenfalls in Marokko.
Ja.
Das waren so.
Wahrscheinlich machen die das ja vor allem erstmal wegen Wetter, nehme ich mal an. Das lässt sich viel besser alles organisieren und mit Sicherheiten und so. Und dann wahrscheinlich, obwohl es natürlich länger ist von der Reise und so weiter, aber vor allem auch, weil da geile Fotos dann entstehen. Das ist denen ja wichtig, ne? Dass der Content cool ist, der da rauskommt an der Stelle. Ja.
Da gibt's dann immer so Fotokurven, mehr oder weniger. Und deshalb siehst du dann, dass verschiedene Medien sehr, sehr ähnliche Bilder oder Aufnahmen haben.
Ja.
Weil ganz einfach, das ist ja dann sonst organisatorisch nicht anders machbar. Also da fährt dann jeder 10-mal da auf und ab und die Fotografen oder Videografen verändern ihre Position um ein paar Meter oder um zwei Kurven, aber im Endeffekt fährt jeder bei derselben Kurve einmal vorbei.
Aber du bist da wirklich ein einsamer Wolf, ne? Du hast kein Team, wenn du vor Ort bist. Du hast keine Kameraleute oder sowas, ne?
Genau, genau. Ja, ja, aber du bekommst schon Content von denen dann auch produziert.
Ach so.
Also in diesen, okay. Aber nur in diesen wenigen Fotokurven. Ja. Alles, was so den ganzen Tag passiert, die Fahrerei, das musst du mit GoPro, mit solchen Kameras, die du vielleicht noch am Motorrad montierst, um vielleicht auch das Vorderrad hinzuhalten oder so, selber produzieren.
Musst du alles mitbringen und so und dann, ja, okay, genau. Verstehe ich, ja. Boah, da muss man schon gut aufgestellt sein, ne? Also, das ist auf jeden Fall mega interessant, ne? Weil, man sieht dann immer so viele Schnitte und so viel zusammen und so bei diesen Tests und so und dann denken wir, boah, und das, also das ist ja einmal eine Sache, wenn das so ein Team gemacht hat, aber wenn du da als Einzelkämpfer bist, ist schon krass, ne? Dann kriegst du so einen Rucksack voll mit Material, dann sitzt du zu Hause tagelang, machst das Ding schnell auch fertig, möglichst schnell, ne?
Du solltest gerade bei solchen Dingen dann relativ schnell online sein.
Ja.
Also das ist dann meistens der eigene Ansporn, weil du willst dann nicht hinter den anderen sein.
Ja. Gibt's dann auch so ein Embargo, dass die sagen, dann dürft ihr?
Gibt es auch, ist aber eher die Ausnahme. Okay. Weil es kommt immer auch darauf an, hat man Glück und ist man in der ersten Gruppe, weil wie gesagt, das oft 2 Wochen lang geht. Wenn das ein weltweiter Launch ist, sagen wir, von Montag bis Mittwoch die Österreicher, Deutscher und Schweizer dort, dann kommen die Italiener, Franzosen, Spanier, dann kommen die und die. Und wenn du da hinten nach bist, ist schon schlechter, aber sie schauen zumindest, dass dass immer eine Sprache zusammen ist. Also dass da nicht schon der Schweizer vorher dort wäre und dann schon ein deutschsprachiges Video vielleicht online wäre, bevor wir noch hinkommen.
Also bei der Messe jetzt in Mailand, die größte Motorradmesse, da ist schon aufgefallen, dass du echt schnell gearbeitet hast. Hast du vor Ort, hast du noch geschnitten, alles fertig gemacht, ne? Das richtig, war ja wahnsinnig also schnell.
Am Dienstag ist der Pressetag und am Mittwoch ist der Presse- und Ausstellertag.
Ja.
Und ich war Mittwoch in der Früh online, ja.
Irre, ja. So, okay, bevor wir gleich eine kurze Pause machen, ne? Ich möchte mit dir unbedingt vor allem über Reisen noch sprechen und so weiter. Erzähl mal, bevor du so richtig in dieser Abenteuerbubble aufgegangen bist und so, was war denn da für dich eine Motorradtour? Wo warst du denn so unterwegs, als du noch nicht so das so betrieben hast, sag ich mal, wie heute?
Ja, wie schon gesagt, also so eine Gardasee-Tour oder Dolomiten-Tour, das waren richtige Motorradreisen für mich, Motorradurlaube, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber ich habe ja meine Reisen immer im Urlaub machen müssen. Also ich habe ja jetzt erst seit Juli den Genuss, dass egal ist, wie lang die Reise dauert. Also egal, ich muss meine Rechnungen zahlen. Aber im Endeffekt bin ich nicht auf 4 Wochen Urlaub oder was eingeschränkt, weil jetzt die Reise in meiner Arbeitszeit passiert.
Ey, das hat man aber deinen Videos echt nicht angemerkt, ne? Muss man sagen. Also man hat immer das Gefühl, du bist doch immer unterwegs. Irgendwie, ne? Aber wahrscheinlich hast du dann viel Material gesammelt immer und dann das so übers Jahr verteilt.
Ja, und es hat bei mir seit vielen, vielen Jahren eigentlich keinen anderen Urlaub gegeben außer dem Motorrad. Das muss ich auch
sagen. Ja. Wir alle, Sir. davon träumt man ein bisschen. Aber wie gesagt, da muss man die Leute auch haben, die das mitmachen. Da muss man die Partnerin haben, die da irgendwie mitspielt und da Lust drauf hat und so und eventuell die richtigen Freunde noch, die da mitfahren. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen rundum schaust, was war eine Reise, die als erstes einfällt, wo du denkst, Mann, das war echt intensiv, das war echt ein krasses Ding aus den letzten Jahren, was dir so als erstes durch den Kopf geht?
Also als erster geht mir jetzt wirklich meine jüngste Kaukasus-Tour durch den Kopf, weil es eben länger war als alles davor, alleine und in einer Gegend, wo ich eben vorher wirklich noch nie war. Georgien, Armenien, das kannte ich halt überhaupt nicht.
Ja, darüber müssen wir ein bisschen intensiver reden. Dieses Jahr war das, oder dass du da warst?
Das war jetzt, genau, also.
Das war alles live bei Instagram, so gesehen.
Genau, ja.
Ja, das genau.
Ich habe sogar live die YouTube-Videos geschnitten, weil ich eben alleine unterwegs war. Also ich habe 10 Videos von unterwegs geschnitten.
Ja. Da hat man Zeit. Abends im Zimmer oder so. Ja. Wieso bist du da hingefahren überhaupt, Kaukasus?
Warum dahin? Georgien hat mich immer schon gereizt. Dann habe ich auch ein bisschen schauen müssen, Jahreszeit. Also das war aber eh schon grenzwertig, weil viele haben mir gesagt, da kannst du nicht mehr im Oktober fahren, weil die hohen Berge und so, da ist nur Schnee. Ich hatte Traumwetter. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also ich muss jetzt mein Geschäft auf verschiedene Beine stellen. Also ich will nicht nur von der Motorradtesterei alleine abhängig sein, also ich werde ein paar Standbeine haben. Und eines dieser Standbeine werden Reisevorträge. Und ich will eben jetzt im Winter, Februar, März starten im Dachraum Vorträge von dieser Kaukasus-Tour. Und deswegen brauchte ich unbedingt noch ein bisschen frisches Fleisch, weil von einer Sardinien-Tour, ich glaube, ich, da füllst du keine Hallen, also red nicht von Hallen, aber keine Seele oder so. Das muss schon ein bisschen mehr sein.
Ja.
Und ich habe dann zwischen Marokko und Kaukasus hin und her, und bei Marokko ist der Nachteil, dass Drohnen streng verboten sind. Wirklich streng.
Ja,
verboten.
Ganz schlimm. Also, die also keine Chance.
An der Grenze ab und so, also wenn sie es sehen. Und für mich, wenn ich alleine unterwegs bin, sind die Drohnenaufnahmen sehr, sehr wichtig. Wenn es niemanden hast, der dich filmt, kann ich die Drohne mitfliegen lassen und so, und das wertet den Content sehr auf. Und deshalb war es für mich Marokko kein Thema.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist halt heutzutage wirklich fast schon ein Must. Und das ist in Tunesien übrigens ähnlich, aber gerade was Marokko angeht, haben mir das auch schon mehrere erzählt, dass das wirklich auch stimmt. Also im Motorrad kannst du das ja schwer verstecken, so ein Ding. Und man sollte es natürlich auch nicht tun, weil es einfach verboten ist. Und das ist wohl, also wurde mir gesagt, wirklich so wegen terroristischer Gefahr, dass die Angst davor haben, wenn da so Drohnen rumfliegen und so, dass das irgendwie was Böses bedeuten könnte an der Stelle. Gerade wenn man so am Grenzgebiet unterwegs ist und so weiter. Und selbst im Wohnmobil, also das gibt richtig Ärger, und es heißt auch nicht unbedingt, dass du die wiederkriegst, die Drohne. Wenn an der Grenze dann. Ja.
Mit viel Aufwand, ich bilde mir ein, beim Triumph Lounge war Drohneneinsatz. Also ich glaube, mit viel Aufwand kann ein Veranstalter das schon anmelden, mit viel Bürokratie und so. Aber selbst die Hersteller machen das dann kaum. So. Ich glaube, beim Triumph Lounge, bei der 900er Tiger, hatten wir eine Drohne dabei.
Man sieht ja auch immer wieder was bei YouTube und so, aber ich glaube, da muss man schon Kontakte haben oder ein gewisses Gewicht haben, sag ich mal, weil, also mir haben zum Beispiel, wir fallen gerade zwei ein, die mir erzählt haben, die haben wirklich alles versucht, was sie konnten, die haben wirklich versucht übers Konsulat und keine Ahnung was alles, und die sagten, da ging halt gar nichts. Ja, und das,
streng verboten dann.
Ja. Und das sehe ich schon ein, dass das echt ein Ding ist, ne? So in Tunesien zum Beispiel. Ich habe dann versucht, das positiv zu sehen, und habe dann so gedacht, ja, wir sind ja erstmal in der Gruppe unterwegs letztes Jahr, und spare ich ja dann Koffer, so ein kleines Köfferchen, ne? Das ist auch schön. Habe ich mehr Platz. Ja,
in der Gruppe ist auch nicht so tragisch, sage ich jetzt einmal, weil wenn du jetzt Videos produzieren willst, da kann man sich gegenseitig filmen und so. Aber alleine ist das dann schon ganz was anderes, weil immer Stativ aufstellen und vorbeifahren für ein paar Sekunden Aufnahmen. Viertelstunde oder 10 Minuten Aufwand, und das ist,
fährst die Strecke zweimal eigentlich.
Ja, genau.
Wolf, falls du hier schon mal reingehört hast bei uns, dann weißt du, dass wir eine Spotify-Playlist haben, und die füllen wir immer hier zur Pause. Das heißt, wenn du Lust hast, dann darfst du dir einen Song wünschen, der auf unserer Playlist, der schon viele hundert Leute folgen, erscheint, und die meisten schicken da einen Song drauf, den sie irgendwie mit dem Motorradfahren oder mit einer Reise oder so verbinden, aber auch sonst gerne einer, der in deinem Leben eine Rolle spielt. Fällt dir vielleicht spontan was ein, was bei uns auf die Playlist könnte?
Oh, da hoffe ich jetzt, dass die Mel, meine Partnerin, nicht zuhört, weil ich würde jetzt sagen, Beds Are Burning von Midnight Oil. Das kann sie nicht hören, ich höre das gern. Ich war gleich nach der Schule oder Bundesjahr lange Zeit in Australien, und da waren die gerade sehr populär, und das ist nach wie vor mein Lied irgendwie.
Nice, ja. Also ich werde es bestimmt noch hören. Liebe Grüße an der Stelle auch, ne? Von mir gibt's heute die Offspring. Ich musste neulich durch die Kälte fahren, hab gedacht, ich mache mal ein bisschen Rockmusik an, ne? Habe ich Offspring reingeknallt. The Kids Aren't Alright kommt von mir drauf, und wir hören uns, ihr habt nur einen kleinen Jingle jetzt, wir machen eine ganz kurze WC und eventuell Kaffeepause. Bis gleich. Ja, Leute, da sind wir zur kurzen Zwischenpause. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, ihr könnt diesen Podcast hier unterstützen, ganz aktiv, indem ihr sagt, ey, ich schmeiß pro Monat vielleicht 1 Euro oder 3 Euro oder auch 100 Euro in den Topf und unterstützt den Podcast, sorgt dafür, dass den Bergcast noch lange geben wird. Tatsächlich ist dieses Ding echt aufwendig geworden über die ganzen Jahre, und wir bringen ja auch sehr zuverlässig jede Woche hier eine Folge raus, manchmal sogar mehr.
Habt ihr im Vorwort schon ein bisschen vom Bosnia-Special gehört. Außerdem werdet ihr Teil der Bärs-Bubble, ja, ihr kommt in die Bärenhöhle, wir haben einen eigenen großen Discord-Server mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leuten inzwischen drauf, die sich da immer nett über alles, wirklich alles nett austauschen. Das beste Internetforum der Welt, kann ich euch nur sagen. Außerdem bekommt ihr hier und da ein Sondervölkchen, wie zum Beispiel jetzt die letzten Wochen meine Road to Instructor-Folgen, in denen ich ein bisschen über meine neue Instruktoren-Lizenz erzähle. Und jetzt demnächst, ach, das spoilere ich noch nicht, kommt doch einfach in die Bubble, freuen wir uns dolle. Link ist hier in den Shownotes. www.patreon.com/bärs-on-tour. Und jetzt geht's weiter mit dem Wolf, der so gar nicht langweilig ist. So, da sind wir wieder nach einer ganz kurzen Pause. Sehr schön, dass ihr noch am Start seid, Leute. Anscheinend gefällt euch die Folge. Wolf, wir haben eben schon so ein bisschen angerissen, dein ganzes Abenteuer, dein großes Abenteuer von 2024, Kaukasus. Und du hast eben ein bisschen darüber gesprochen, warum du das eigentlich gemacht hast und was dich da eigentlich hingeführt hat. Es sind oft die Details, die sich die Leute fragen, die hier zuhören. Ne? Wie bist du da hingekommen? Bist du eigentlich mit deinem eigenen Bike dahin gefahren? Denn ich habe schon mal mit wem gesprochen, der hat mir erzählt, es gibt da einen sehr guten KTM-Händler, der ausleiht. In Georgien.
Also ich brauche mir keine Bikes ausleihen. Ich habe einen Dauertester, die Husqvarna Norden 901 Expedition.
Ja.
Das ganze Jahr.
Cooles Bike.
Und, bin damit unterwegs gewesen. Und muss wirklich sagen, das ist wirklich eine jener Reiseenduros, die so sind, wie ich mir Reiseenduro vorstelle. Also,
cool.
Wo du lange Etappen genauso fahren kannst, wie dann auch das, was ich abseits der befestigten Wege fahren will.
Ja, ja. Mehrere in der Bärs Bubble fahren auch so ein Ding. Und die sind auch alle super begeistert. Ich mochte ja von Anfang an das Retro-Design von dem Teil, von der Norden, was die haben. Und aber erzähl mal, wie bist du hingekommen da? Wie hast du das Bike da hinbekommen und so?
Naja, bei mir gibt's nur auf Achse. Also, da gibt's.
Ach, du bist aus Österreich da hingefahren? Sorry. Nein,
natürlich. Das ja. Bin ich mir und meinem Ruf schon schuldig. Na, vor allem, wenn ich da nie die Zeit auch habe. Also ich bin schon die ersten Tage mal ein bisschen flotter gefahren, ja. Autobahn durch Ungarn, Serbien, Bulgarien. Schaut, dass ich innerhalb von 2,5 Tagen an der türkischen Grenze bin und ab dort hat dann das Motorradreisen in dem Sinn begonnen. Bis dorthin habe ich eigentlich wirklich nur Kilometer gemacht, habe auch noch einen alten Reifen zusammengeführt und habe entgegen meiner Gewohnheiten einen Satzreifen mitgenommen und mir dann in der Türkei aufziehen lassen.
Ja, cool. Und also wie viel Zeit hast du eingeplant dann dafür? Das ist ja so ein Ding bei den meisten Normalos, sag ich mal.
Insgesamt hätte ich gehabt knappe 7 Wochen und wäre direkt zur Eikma gefahren mit der Norden, so war der Plan.
Ja.
Musste dann aber aus privaten Gründen ein bisschen früher heim, also nach 5,5 Wochen war ich dann zu Hause.
Ey, das ist halt ein guter Monat, ne? Deutlich mehr als ein Monat. Das kann natürlich auch nicht jeder so machen. Andere haben mir erzählt, es gibt inzwischen eine gute Logistik nach Georgien zum Beispiel. Man kann da nicht nur was ausleihen, es gibt da diverse Logistiker, die dein Motorrad da auch hinbringen und abholen und so, das halt, und dann fliegst du halt hin, so kannst du halt gut Zeit sparen da. Nach welchen Kriterien hast du denn deine Reise vor Ort, deine Kaukasusreise geplant? Hast du gesagt, ich möchte unbedingt eine Rundumtour machen, möglichst viel sehen? Hattest du ein ganz bestimmtes Ziel, ein Ziel, wo du hinkommen wolltest?
Ich hatte für mich so 3-4 Ziele, die ich unbedingt sehen wollte.
Ja.
Ganz oben ist gestanden der Abano-Pass, das ist so der höchste befahrbare Punkt in Georgien, der auf knapp 3000 Meter geht und auch noch irgendwie der, ich sage jetzt von den größeren Pässen sicher, der schwierigste, der anspruchsvollste zum Fahren.
Ja.
Der Uschkuli, die höchste Ortschaft in Georgien, ein paar so Punkte, aber ich habe mir überhaupt keine Route zusammengestellt, das bin ich nicht. Also ich habe wirklich immer am Abend davor oder in der Früh überlegt, wo es weitergeht.
Ah, oh, das ist natürlich eine mega Freiheit. Und das ist auch wieder, wenn man allein unterwegs ist, halt besonders cool. Wem Kaukasus nichts sagt, ne? Also Kaukasus ist doch das Gebirge, oder?
Genau, es gibt den großen und den kleinen Kaukasus. Der große Kaukasus läuft so entlang der russisch-georgischen Grenze.
Ja. Ja.
Und der kleine Kaukasus ist mehr in Georgien und geht dann, zieht sich dann auch rein nach Armenien. Ich hoffe, ich sage jetzt für Geografiker nichts Falsches, aber so hätte ich zumindest wahrgenommen. Und ich habe halt dann geschaut, dass ich die hohen Berge, weil ich schon relativ spät, also ich glaube, ich war am 1. Oktober oder so in Georgien an der Grenze, das auf die Art oder am letzten Tag vom September. Also ich habe geschaut, dass ich die hohen Punkte relativ am Anfang mache.
Ja, ja. Wie ist es mit der, wie ist es so mit der gefühlten Sicherheit da und so? Also ich in meiner, ich war ja noch nicht da, aber alle, mit denen ich geredet habe, die haben immer gesagt, du, es ist ein ultra tolles Reiseland, sehr, sehr friedlich, sehr nette Menschen, was man so gesagt hat. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du dich da genau, wohlgefühlt, gerade alleine?
Genau diesen Eindruck habe ich auch gehabt. Extrem gastfreundliche Leute, aber auch schon in der Türkei. Also ja, muss wirklich sagen, die Türkei, die ich so, ich war schon oft in der Türkei, auch beruflich, bei Fußballspielen ja, und so, aber so im Land habe ich die noch nie bereist und derart freundliche, gastfreundliche Menschen, das hat mich wirklich umgehauen.
Ja, ja. Und das Land, also Türkei, Anreise nochmal da kurz zurück, das zieht sich auch, ne? Also die Türkei, ja, unterschätzt man schnell.
Genau, ich habe mir da so eine gute Woche gegeben für die Türkei.
Krass.
Habe auch gewusst, zwei Dinge, die ich eigentlich drei Dinge, die ich unbedingt machen wollte. Mhm. Kappadokien, einfach, wo diese Ballons sind und diese ihren Bergskulpturen.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Das wollte ich unbedingt sehen, wenn ich schon in der Ecke bin.
Ja.
Dann wollte ich den Dark Canyon mitnehmen. Das ist ein Teil des Tet-Türkei.
Ja,
das ist
ja
also eine wirklich imposante Schotterstrecke entlang eines Canyons. Also da geht's tief runter zum Fluss, durch viele Tunnel durch und so, unbefestigt. Und dann wollte ich auch noch die D915 mitnehmen, weil die immer wieder zu den 10 gefährlichsten Straßen der Welt zählt.
Ach, wirklich?
Gezählt wird.
Wieso?
Aber da war ich, ja, weil es eben ungesicherte Abgründe gibt und so. Aber das ist ein Scherz. Also sage ich jetzt einmal, mhm, zu den gefährlichsten Straßen. Jeder, der von uns irgendwo, der mal eine ligurische Grenzkammstraße gefahren ist oder was, das ist schwieriger zu fahren. Also, aber ich glaube, das sind auch nur so richtige Bundesstraßen, weil ich habe das ja dann eben auch ein bisschen kritisiert, wobei mir schon klar ist, bei unbefestigten Wegen hängt immer sehr, sehr viel vom Wetter ab. Ich hatte Traumwetter, ja, ja, also ich habe wirklich Sonnenschein und 25 Grad gehabt.
Traum.
Und wenn du dort bei Nebel und Regen unterwegs bist und mit diesen Abgründen, die eben ungesichert sind, kann das schon eine Challenge sein oder kann das schon was ganz was anderes sein, aber wirklich gefährlich finde ich es nicht.
Ja. Nochmal kurz zu Kappadokien, also Ballons hast du gesagt, das kennen ja viele. Also ich habe das bei meinem Kumpel Walle, habe ich das in seinem Film das erste Mal so krass gesehen. Was hat es eigentlich damit auf sich, dass diese Ballons da rumfliegen? Das weiß ich gar nicht. Ne? Mir ist die Landschaft vor allem im Gedächtnis geblieben, da diese Felsformation und so, das sieht ja wirklich Märchen, das sieht aus, wie als wärst du im Disneyland, finde ich. Aber die Natur, genau, hat es gebaut.
Genau,
ja.
Genau, da habe ich auch Aufnahmen mit der Drohne gemacht, wo ich dann im Nachhinein gehört habe, dass dort Drohnen an sich relativ verboten sind, weil eben, weil es auch weiter Ballons herumfliegen und so, und dass das recht streng geahndet werden soll. Aber ich bin da erstens einmal eh nicht mehr in der Hauptsaison, also im September, habe da recht gute Aufnahmen gemacht mit der Drohne und auch beim Fahren. Also an sich ist das eine Touristengeschichte, also eine Touristenaktion. Jeden Tag, und zwar wirklich das ganze Jahr, wenn Bedarf ist und wenn das Wetter passt, steigen in der Früh im Morgengrauen die Ballons. Und das ist wirklich gigantisch, wie viele Ballons das sind.
Ja. Das ist irgendwie so ein Ding, ne? Dass man mit dem Ballon dann da rumfliegt.
Ja.
Mehr ist es nicht, ja. Okay. Sieht einfach spektakulär aus. Ich habe mir gerade hier nochmal Google-Bilder einfach eingegeben. Müsst ihr mal machen, Leute. Sieht fantastisch. Wird man ja in deinem Vortrag auch sehen.
Genau.
Du hast ja eben schon gesagt, du willst Vortragsreise gehen. Bevor ich das vergesse, am Ende, frage ich lieber jetzt, du wirst auch in Deutschland sein?
Habe ich auf alle Fälle vor, ja. Also auf alle Fälle im Raum München und ein oder zwei Dinge im Norden, auf alle Fälle.
Wirklich?
Muss aber erst schauen, muss noch schauen, wo das Ganze stattfinden kann, habe da noch keine Erfahrung, aber das ist jetzt eben die Aufgabe für die nächsten ein, zwei Monate, dass ich mir da einen kleinen Plan zurechtlege. Und Deutschland möchte ich dann so machen, dass ich vielleicht in einer Woche drei Vorträge mache, damit ich das Reisen auch auszahlen.
Ja, das verstehe ich. Das ist, glaube ich, auch ganz schön stressig, ehrlich gesagt, ne? Weil man da ja, du bist ja da alles in einem. Du bist ja dein eigener Roadie wahrscheinlich, ne? Bist natürlich Entertainer, Moderator, musst nachher noch zur Verfügung stehen. Tust es wahrscheinlich auch gern, aber das ist natürlich alles zusammen so für irgendwelche Vier-Augen-Gespräche, Selfies, keine Ahnung, was alles, ja. Krass.
Genau.
Das wird auf jeden Fall.
Ich hatte schon ein paar Vorträge, allerdings schon im kleineren, also so ACT Kroatien, und ACT Pyrenäen habe ich Vorträge bei Touratech Österreich gehalten, aber da waren 50 Leute und ich hoffe, dass wir ein bisschen größere Seele füllen.
Fein. ACT, bist du eigentlich auch
Adventure
nächste Woche?
Adventure Country Tracks.
Ja, genau. Bist du nächste Woche auch in Köln bei der Premiere?
Nein, das ist, glaube ich, Freitagabend
und ich
fliege am Freitag schon wieder zurück. Also ich bin Donnerstag und Freitag auf der Messe.
Aber wir sehen uns bestimmt vorher dann. Jetzt mal nochmal zu deinem wirklichen Ziel, Kaukasus, ne? Du hast dann ja die Tour durch die Berge und so gemacht und so. Du hast erzählt, es fühlt sich alles sicher an. Vom fahrerischen Niveau, wenn jemand sagt, ich hätte, Georgien ist ein kleiner Traum von mir, was muss ich da mitbringen, dass ich da sicher unterwegs bin?
Du kannst in Georgien auch auf Asphalt unterwegs sein. Also rein, also ja. Es wird wie überall fleißig betoniert, asphaltiert. Das ist für uns natürlich in unserem Egoismus traurig, aber man muss natürlich die andere Seite sehen. Für die Leute dort ist es ein Fortschritt und ich bringe gern das Beispiel Albanien.
Genau, ich wollte es gerade sagen.
Albanien-Reisen waren vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren, da war alles noch richtig wild und mittlerweile ist die Hälfte zu Beton.
Also auch selbst das halbe Testtal im Valbona, meine ich, Tal.
Das Ganze.
Das Ganze inzwischen, also, ach so, krass.
Selbst die Südroute
wirklich? Krass,
schon, ich war zuletzt im September dort, ist zumindest schon so planiert und fürs Asphaltieren vorbereitet. Also
wow, ey, da bin ich ja froh, dass ich vor ein paar Jahren noch da war, ey. Krass, das war mir gar nicht bewusst.
Also ja, wenn du die Tetrunde jetzt meinst, also die ist wirklich dann die komplette Runde.
Ja, krass. Ey, aber du sagst es, ne, auf der anderen Seite, überleg mal, wir hätten hier noch Schotterstraßen, die wir täglich fahren müssten, da hätten wir auch nicht so Bock drauf letzten Endes, ne? Da wäre nichts mit tiefer gelegten Mercedes, Leute, das ginge dann nicht. Da bräuchten wir auch alle coole 4x4 Fahrzeuge. Ja, auf jeden Fall. Kulinarisch im Kaukasus, wie kommt man da klar als Österreicher?
Ganz tolle Küche, also wirklich, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, die Namen der Gerichte teilweise vergessen, aber dieses Kapchuri. Also das ist so ein Brot mit Käse und da ist noch ein rohes Ei drauf in der Früh. Ja. Sensationell. Also wirklich gute Küche. Ich weiß nicht, inwieweit man als Vegetarier durchkommt. Gibt sicher auch viele Sachen, weil es schon sehr viel Fleisch auch dabei.
Ja.
Wie
ja.
meistens in diesen Ländern.
Ja.
Aber mir hat es sehr gut geschmeckt.
Ist ja auch immer witzig. Ich habe das letztes Jahr auch in Afrika erlebt, dass die, wenn du dann bei Einheimischen isst, das ist ja das Tollste eigentlich, wenn man das eben hier so über Airbnb hinbekommt oder so, ne, dass die dann auch immer sagen, ey, wir rollen euch richtig einen roten Teppich aus. Es gibt alles an Fleisch, was ihr euch vorstellen könnt. Und du bist da so am Start. Also ich esse schon Fleisch und so, ne, aber ich brauche das ja auch nicht nur und so viel. Und dann rollen die da auf, Alter, ne, dann von Dromedar bis, hast nicht gesehen, mit ganz viel Knochen drin und so. Das war so nicht so meins, aber das ist Höflichkeit. Oh, das ist aber richtig delicious, Leute. Also ja, das habe ich auch schon öfter. Oder zum Beispiel Ziegenfleisch, ne, finde ich mal nicht so geil. Aber das ist, die sagen so, boah, wir haben extra die Ziege platt gemacht, damit ihr hier schön leckeres Essen habt.
Ja, und vor allem die Mengen. Also ich habe da auch in einem Quartier mal gesagt, ich bin ein schwacher Esser, ich will nur ein kleines Frühstück und ich war alleine dort, der Tisch hat sich gebogen, das kann ich nicht annähernd essen, was die da dort auftischen. Ich habe das in meinen Videos auch einbaut, also das ist unfassbar teilweise.
Ah, das die Erfahrung habe ich auch in Albanien auch gemacht, ne? Dass ich da auch gesagt habe, Leute, wenn ich morgens ein bisschen was im Bauch habe, das ist völlig in Ordnung und dann kriegst du da wirklich vom Allerfeinsten so viel, allein so viel Obst geschnitten und alles, ne, dass ich dachte, Mann, Leute, wann seid ihr denn aufgestanden, dass wir das Frühstück gemacht haben? Irre, ne? Und dann bist du hier in einem der reichsten Industrieländer der Welt, ne? Bist hier irgendwo im Hotel und da kriegst du da wirklich so ein Aldi-Brötchen hingestellt. Das ist schon krass, ne? Aber das hat man ja öfter oft. Also ich finde, gerade als Individualreisender, gerade als Motorradreisender, ist es ganz, ganz oft so, dass man denkt, krass, also wir mögen ja sehr zivilisiert weit vorne sein in vielen Dingen, aber was sowas angeht, da kann Deutschland sich noch viel abgucken. Und beim Internet natürlich das auch. Das ist wahrscheinlich da auch besser in Georgien
als hier. Ja, stimmt, absolut, ja. Also
wie ist
natürlich
das?
Ja. Muss man, wenn man so wie ich jetzt wirklich sehr viel auch online sein will und so, muss man sich das dann mit SIM-Karten und so machen. Ich habe erstmals auf der Reise eSIMs verwendet. Kann das nur empfehlen, also will jetzt gar keinen Hersteller, da gibt es also Anbieter empfehlen, sondern wirklich die Art, weil du da, das ist eben nur für Daten, nicht für Telefonie, aber du kannst ja natürlich WhatsApp-Telefonie machen oder so, wenn du telefonieren willst. Ja. Und du hast halt dann auch deine WhatsApp, also deine Nummer und so behältst du alles und das ist schon sehr, sehr viel wert.
Ja, ja.
Ich habe ein zweites Handy auch immer mit für sowas, älteres, wo ich dann eine SIM-Karte reingeben kann und da handhab ich so, dass ich mir dann einen Hotspot mache. Ja. Und dann bin ich wieder beim selben. Dann kann ich wieder mein Handy verwenden mit meiner WhatsApp-Nummer, mit meinen Instagram-Zugängen oder was auch immer.
Ja, ja.
Aber eben nur den Hotspot vom anderen.
Ja, das ist mega praktisch. Und du hast ja auch eine Menge Daten dann, ne? Gerade wenn du von da sendest und so weiter. Weil es geht mir gerade durch den Kopf, wenn du alleine unterwegs bist. Wir hatten hier schon mehrfach das Thema Sicherheit auf Reisen. Und da war alleine Reisen auch immer so ein besonderes Thema. Hast du so einen Tracker mit, dass du Notruf absenden kannst? Oder sagst du da, nö, das passt schon für mich?
Diesmal hatte ich ihn nicht mit, weil ja, da muss man dann noch so ein paar Tage abschließen. Und das ist Abo, genau. Und das ist sich diesmal. Ich hab's an sich und hab das auch schon dabei gehabt, Mongolei und so, aber diesmal nicht.
Ja, ja, ja.
Ich sage immer so, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Es findet sich fast immer eine Lösung. Aber natürlich, es ist keine Frage, es ist vernünftiger, wenn man sowas mit hat und ich würde es das nächste Mal wahrscheinlich auch mitnehmen. Aber ja.
Ich glaube ja, Wolf, würde mich mal deine Meinung interessieren. Ich glaube ja, das ist gar nicht der springende Punkt, ob du so ein Ding dabei hast oder nicht, sondern was geht bei dir im Kopf ab, ne? Und wenn du jetzt sagst, bei mir ist es eher so, das nervt mich ein bisschen so mit Vertrag und Abo und hast du gesehen und so, das vergesse ich immer und so. Und ich bin da auch entspannt so unterwegs, dann ist das alles gut, ne? Aber ich habe erst mit der Carla bei uns aus dem Bears-Team gesprochen, die war allein in Norwegen unterwegs ein paar Wochen und die hat gesagt, ich habe das nicht gebraucht, ich habe das auch irgendwann gar nicht mehr aufgeladen, dieses Ding und so. Aber am Anfang, in der Anfangszeit, als ich allein unterwegs war, da wusste ich, ich habe das. Und das hat mich irgendwie befreit im Kopf. Ich bin anders Motorrad gefahren. Und dann finde ich, dann
hat es richtig. Absolut, wenn das Leuten die Sicherheit gibt, also ich will sowas nicht kleinreden, ich will das bei Gott nicht belächeln oder sonstiges. Im Gegenteil, das ist vernünftiger. Ja. Aber bei mir ist heuer viel dazukommen. Ich bin einfach wirklich dann im Stress gewesen. Ich war von Ende August bis jetzt eigentlich, bin vor 2 Tagen zurückgekommen. Nie länger, ich war 2x3 Tage am Stück zu Hause, also seit Ende August. Also ich war zuerst in Albanien, weil da hatten wir Spendenaktion, da hat meine Community 10.000 Euro für abgebranntes Hotel gespendet.
Habe ich in Albanien, oder? Wo war das?
Genau. Also 9.000 ursprünglich und dann haben wir noch bei diesem Fest, die haben uns dann zu einem Fest eingeladen, haben wir noch einmal 1.000 Euro gespendet. Also
irre.
Und das ist schon eine schöne Summe für die da unten. Also von der
Kaufkraft bestimmt
30.000 Euro wert, also wenn du das jetzt dann umlegst auf die Preise und so.
Du hast da auch Fotos gehabt, ja?
Das heißt nicht zu Hause, ja.
Ja, du hast da Fotos gehabt und man sah in den Gesichtern der Menschen, sah man, was das für eine Bedeutung hat für die, ne? Also ich meine, hier sind, nach einem Brand sind hier 9.000 Euro wahrscheinlich so mittelmäßig viel, bringt das viel.
Keine Frage, ja. Aber mich hat es auch ein bisschen stolz gemacht, dass die Community wirklich so viel gespendet hat in Zeiten wie diesen, wo jeder schauen muss, wo er selber bleibt, dass da Leute bis zu 200-300 Euro gespendet haben und teilweise Leute geschrieben haben, sie waren noch nie in Albanien, sie werden wahrscheinlich nie nach Albanien kommen, aber wenn der Wolf sagt, die sind in Ordnung, dann spende ich 100 Euro. Und das hat mich schon, das hat man schon sehr drauf. Ich glaube, das ist auch bei den Motorradreisenden so, sehr viele kennen, dass das ihnen irgendwann schon mal geholfen worden ist.
Ja, ja, ja.
Und deshalb sind sie dann auch eher offener, mal wo auch zu helfen.
Das glaube ich auch. Und das kriegt man an allen Ecken und Enden immer wieder mit. Und ich muss dir sagen, ich kann jetzt natürlich nur für Deutschland sprechen, aber wir reden uns ja gerne schlecht, da sind wir ja sehr, sehr gut drin auch, ne? Das ist so typisch deutsch, finde ich, dass man immer sehr, sehr negativ auf viele Sachen schaut. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde, was so Spenden und so angeht, da sind wir echt immer krass dabei. Und gerade so um diese Zeit jetzt auch rum, ne, geht bei vielen. Und selbst in schlechten Zeiten, das muss man wirklich mal ganz positiv festhalten einfach, ne, sind viele, viele Menschen bereit, richtig viel abzugeben an Leute in der Welt, an Organisationen und so, die das nötig haben. Ne? Ich weiß nicht, ist Österreich da ähnlich?
Das ist bei uns ähnlich, ist ähnlich.
Das finde ich wirklich, das muss man wirklich mal laut sagen. Ich glaube, dass das viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Da kann man sich auch mal für feiern, dass wir da echt das Herz am richtigen Fleck, viele, viele Menschen das Herz am richtigen Fleck haben. Das finde ich richtig, richtig gut. Teilweise ja auch im Inland. Wir hatten ja zum Beispiel vor ein paar Jahren hatten wir diese Flutkatastrophe hier im Ahrtal und so, ne? Und da ist so viel passiert, ne? Ich habe da mit wem gesprochen, der da so viel verloren hat und so. Und der hat gesagt, das ist so furchtbar alles, ne? Aber also auch wenn uns da manchmal ein bisschen die Obrigkeit ein bisschen hat warten lassen und im Stich gelassen hat, also es waren so viele Menschen da, die einfach nur helfen wollten, sei es mit Geld oder mit Muskelkraft. Richtig, das finde ich richtig toll, das muss man mal laut sagen. Ja. Übrigens mit dem Internet, ne? Ist das eigentlich in Österreich besser als in Deutschland? Das interessiert mich mal.
Ich glaube schon.
Ja, ne? Aber schlechter geht auch kaum.
Ich glaube wirklich, dass Deutschland, was ich so mitbekommen habe, wirklich sehr, sehr schlecht ist teilweise.
Dafür sind wir auch bekannt in der Welt, für schlechtes Internet. Irre. Ich erinnere mich an meine Baltikum-Tour, die ich gefahren bin. Ne? Sind wir mit dem Schiff nach Finnland gefahren und dann das ganze Baltikum wieder zurück. Ne? Und ich hatte selbst bei den heftigsten Wildcampingplätzen, wo wir im Nirgendwo gezeltet haben, immer 5G volles Netz. Immer. Irre. Ja. Also ich glaube, wenn du so einen Job hast, wo du von überall arbeiten kannst, dann kannst du von überall gut arbeiten, nur nicht aus Deutschland.
Okay, naja. Das sagst jetzt du.
Ja, das sage ich jetzt mal so, Leute. Vor allem hier, ich bin froh, dass wir so gut hier miteinander, wir sehen uns auch die ganze Zeit übrigens, bin ich froh, dass das so gut klappt. Das ist auch nicht selbstverständlich so bei mir. Naja, wenn du so ein bisschen Fazit ziehst, so ein bisschen Revue passieren lässt, deine ganze Kaukasusreise, ne? Welche Sachen sind dir noch besonders im Kopf? Wo wirst du Akzente setzen, auch beim Vortrag?
Also was mir extrem viel gegeben hat, war, es weiß ja jeder, dass Georgien hohe Berge hat, eben Kaukasus, Gipfeln bis zu 5000 Meter hoch und so. Aber was ich bis kurz vor der Reise gar nicht so bewusst gewesen ist, sie haben auch eine Steppe, eine Wüsten, eine Halbwüste nennen wir es. Also wirklich eine flache Gegend im Osten an der Grenze zu Armenien. Aha, okay. Also an der Grenze zu Aserbaidschan,
Ja.
Und das war extrem, das hat mich extrem geflasht. Es ist fast unbesiedelt. Und okay. Dort bin ich dann zum Beispiel auch von der Grenzpolizei aus dem Sperrgebiet eskortiert worden.
Ach was.
Ja, da bin ich direkt, also ich habe es dann eh schon am Navi gesehen, praktisch direkt auf der Grenze gefahren. Also ich habe dann so einen Strich gesehen und habe mir gedacht, das muss eigentlich die Grenze sein. Und die Grenze von Georgien und Aserbaidschan, die ist ja zu, da kannst du nicht queren.
Ja.
Das ist ja da in diesen Ländern alles, da siehst du, wie dumm die Menschheit ist, also alles nicht so einfach. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Armenien bist, kannst du nicht gleich weiter in die Türkei, sondern musst wieder zurück nach Georgien und dann erst in die Türkei. Also okay, aber dort haben sie mich dann abgefangen und zum Glück sage ich jetzt einmal die georgische Grenzpolizei und nicht die aserbaidschanische, weil für Georgien hatte ich einen Grenzstempel und das war dann eigentlich eher sehr nette Geschichte. Die haben mich dann raus eskortiert, also sie haben mich nicht alleine zurückfahren lassen, sondern sie sind dann vor mir gefahren, bis ich da aus diesem Sperrgebiet draußen gewesen bin. Ich habe da offensichtlich irgendein Schild übersehen. Ich bin da halt ein bisschen Offroad gefahren und bin dann offensichtlich erst nach dem Schild auf diese Strecke gekommen. Hab's dann fotografiert beim Rausfahren auf der anderen Seite, dass das ja wohl so ein Sperrzonenschild war. Hab das aber ja auch in meinem Video drinnen.
Aber gab da keinen Ärger weiter? So.
Nein, es war sehr schön. Ich habe sogar noch ein Selfie gemacht mit den Grenzpolizisten.
Ey, für die war das ja doch ein tolles Highlight so an dem Tag.
Ja, es war ganz lustig, weil ich habe gefragt, ob ein Selfie okay ist und er hat gleich gesagt, no Facebook. Aber er wollte das Foto machen, er hat sich gleich in Pose geworfen. Und dann habe ich gesagt, okay, Instagram, okay. Dann hat er so ein bisschen überlegt, hat er gesagt, no Instagram und hat auf sein Abzeichen sein, dass er halt offizieller ist, auf seine Uniform gedeutet. Ja. Und dann habe ich nichts mehr gefragt und habe es auf YouTube gebracht und habe im YouTube-Video gesagt, er hat gesagt, nichts Facebook, nichts Instagram, ich habe mich daran gehalten, von YouTube hat er nichts erwähnt. Also ich habe dann sehr wohl diese nette Szene drinnen, wo wir eben das Selfie machen, aber eben nur im Video und habe es nicht so wie versprochen wieder auf Facebook
oder
auf
Instagram. Ja. Und ich halte es auch für nicht so wahrscheinlich, dass, also na, so das bekannt dein Kanal auch ist, Wolf.
Ne? Nein, das ist einfach, aber der wollte wahrscheinlich auch nicht unbedingt, dass er da so offizieller posiert mit einem, der in Wahrheit in einer Zone herumgefahren ist, wo er nichts verloren hat.
Ja, verstehe.
Und was dort auch super war, da habe ich dann einen richtig einsamen Zeltplatz gefunden. Ich sage jetzt einmal so sicher 30, 40 Kilometer vor der nächsten Siedlung entfernt.
Krass.
Da habe ich dann am Abend Wölfe heulen gehört und das waren definitiv Wölfe, weil ich kenne das und da wird es dann schon ein bisschen anders. Also die waren jetzt nicht ums Eck, aber ich habe es schon sehr laut gehört. Also
die haben ihren Kumpel gesucht, Wolf.
Ja, aber da muss ich es dann nicht unbedingt treffen.
Ey, aber also das klingt so romantisch und alles, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde alleine am Arsch der Welt da, Richtung am Kaspischen Meer irgendwo am Start, ne? 40 Kilometer von Zivilisation entfernt, da mal sein Zelt aufzuschlagen. Ich finde es schon krass. Also, ne?
Es war richtig ruhig dann, die haben ja nur in der Dämmerung geheult, dann war es und das war sensationell. Ich habe zwar Zeit gebraucht, bis ich einschlafen habe können, aber dann in der Früh diese Ruhe war überwältigend.
Macht man dann sich nicht irgendwann Gedanken, wenn es dann dunkel ist draußen und man liegt im Zelt und so? Das Essen schön weit wegpacken und so.
Genau, also wie ich die gehört habe, habe ich das Essen dann noch einmal zusätzlich in der Plastiksackel gegeben.
Ist besser.
Ja. Ich habe ja schon ein paar Mal die Story erzählt, als wir in den Karpaten waren. Jung und dumm. Und heute bin ich ja nur noch dumm. Waren so dumm und haben gedacht so, boah, es wäre so cool, wenn wir einen Bär sehen. Und haben dann gedacht, wir essen, räumen unser Essen natürlich nicht weg. So wäre cool, wenn wir einen Bär sehen und so. Es war sehr dumm, sehr dumm. Sehr bärenreichste Gegend in Europa da ungefähr, haben sie uns gesagt. Gott sei Dank ist da nichts passiert. Wir haben auch keinen Bären gesehen, ne? Aber aus heutiger Sicht würde ich natürlich nie wieder machen. Aber so passieren so, ja, Sachen, also, ne? Wo man dann nachher
fragt. Transfagarasan ist ja so, dass die Bären schon jegliche Scheu vor Menschen verloren haben, weil die immer wieder gefüttert werden. Und das ist schlimm. Also, die sind wirklich, und das sind trotzdem Raubtiere. Also, das darf man nicht unterschätzen.
Krasse Raubtiere, also, krasse
aber
Raubtiere.
Es gibt kaum jemanden, der heute die Transfagarasan fährt, ohne dass er einen Bären sieht. Und vor 10 Jahren hast du die wirklich nicht gesehen.
Ja, krass. Wann war ich denn da? Transfagarasan? 2015, glaube ich.
Ja, 2014. Da war es eher Glück, wenn es dann Bären gesehen.
Ja, ich habe auch keinen gesehen, so, ne? Transfagarasan übrigens, Sahne, jetzt, Leute.
Kannst dort fast nicht fahren, ohne dass da am Straßenrand
wieder Bären. Ach, ich will da nicht wieder hin.
So, du willst dann für die Touristen hinstellen, aber das ist halt so, weil die Scheu vor Menschen verloren haben, weil sie immer gefüttert werden.
Ja, das, also, wir haben hier, ich, keine Ahnung, wie es in Österreich aussieht, aber wir haben hier in Norddeutschland auch tatsächlich mit dem Wolf viel zu tun. Also nicht, du kommst ja auch bald, ne? Tut mir leid, der Wortwitz muss einfach immer kommen. Das ist tatsächlich, ich war am Anfang total Team, wie cool ist das, dass wir wieder Wölfe haben und so weiter und so. Aber ich wechsle da langsam ein bisschen das Team, weil ich hier natürlich, ich wohne ja hier, Bremen-Niedersachsen ist ein Bauernland, ne, und so. Und ich kriege da viel auch Leid. Und da hilft es auch nichts, wenn dann Leute sagen, ja, wenn deine Schafe da und so, da kriegst du halt Geld von so, alles entspannt und so. Ha, das ist aber schon alles ein bisschen anstrengend. Das sag ich dir, wie es ist. So, ja. Naja. Kaukasus, so viel dazu. Wenn dir nichts Dringendes auf dem Herzen mehr liegt, dann würde mich noch interessieren, du hast eben so ein bisschen über andere Reisen gesprochen, zum Beispiel über Mongolei. Wann warst du da denn?
Mongolei war ich glaube, das war 2015, da habe ich mein Schienbein gebrochen. Da bin ich hingeflogen.
Ja.
Wir waren mit den Enduros unterwegs.
Ja.
Da haben wir eben das Schienbein gebrochen.
Ja.
Ja, das war dann nicht so angenehm, logischerweise, aber sonst ist es toll, also Mongolei. Und das so ähnlich war dann auch, dieser Ostteil von Georgien.
Ja.
Da bin ich mir vorgekommen wie in der Mongolei, nämlich fahren, wo du willst.
Ja,
das ist wirklich wie Surfen am Ozean. Die Einschränkung ist vielleicht dein Motorrad oder dein Fahrkönnen. Du musst dich nicht auf irgendeinem Weg halten oder so, auf einer Piste halten. Du kannst auch die Piste verlassen und einfach über die Steppe brettern.
Wie navigierst du denn eigentlich? Ja, wie navigierst du eigentlich mit? Was hast du mit für ein Gerät?
Also ich habe Garmin Zumo mit so OSM-Karten. Und teilweise bin ich aber auch mit Handy mit Google Maps dort unterwegs gewesen, weil ich gemerkt habe, dass das dann fast besser war. Aber ich habe ja den Vorteil gehabt, ich habe nicht an irgendeinem Tag an irgendeinem Ort sein müssen. Also ich bin wirklich, ich fahre zum einen sehr gern nach dem Blue Sky Navi, das heißt, wenn es links nach Regen ausschaut, wirklich rechts ab.
Ah, okay.
Und ich habe auf meinen Reisen eben so bestimmte Punkte, die will ich sehen und gebe das dann auf das Ziel ein. Aber wenn mir jetzt an irgendeinen Weg besonders fahrenswert erscheint, das sind dann meistens Offroad-Strecken, dann fahre ich die und lasse das Navi neu rechnen.
Ja, okay. Ja, cool. So. Aber Mongolei bist du nicht auf eigene Achse hingefahren oder tatsächlich?
Nein, das war eine geführte Geschichte. Da haben wir einen Guide gehabt. Das war so eine Offroad-Geschichte.
Ja.
Und ja.
Seid ihr so nach Ulaanbaatar geflogen? Oder wie lief das?
Genau, nach Ulaanbaatar geflogen und dann Mongolei-Runde.
Ja.
Dann haben wir eben das Schienbein gebrochen und dann bin ich 18 Stunden wirklich in der Probe gelegen, bis ich abtransportiert worden bin.
Oh, ach du große Güte.
Dann 8 Stunden mit dem Jeep bis Ulaanbaatar. Das war schon so, das war so ziemlich das Heftigste, was ich bis jetzt erlebt habe. Also,
ach du große Güte.
Das liegen weniger, weil.
Ja.
Bitte?
Nach wie vielen Tagen ist das passiert?
Weniger. Schon relativ am Ende. Also ich glaube, die ganze Geschichte hätte 3 Wochen gedauert und ich glaube, nach guten 2 Wochen ist das passiert.
Immerhin.
Ist dann die Ambulanz gekommen, also und das hat unser Guide, der Chaga, mittlerweile ein guter Freund von mir, dass es bis heute noch nicht gepackt, dass wegen mir ein Flugzeug kommt. Also der sagt immer, wie für Präsident. Ne? aber ich habe sie mir erklärt, dass da, weiß nicht,
bei uns
5
ist
Millionen Leute zahlen, genau, dass die 5 Millionen Leute für die Versicherung zahlen und 50 brauchen es und die anderen zahlen für die 50.
Ja.
Aber das war ihm egal. Es ist wie für Präsident. Das gibt's bei ihnen. Bei ihnen sind halt dann die Leute verkrüppelt oder was immer. Da ist das
krass, unmöglich. Ja, ja. Aber es stimmt, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Das ist tolle Errungenschaft. Aber das ist halt das Prinzip Versicherung auch bei uns, ne?
Genau.
Aber du, selbst sehr an so selbst scheinbar sehr zivilisierte und moderne Länder wie die USA zweifeln wieder daran, ob Versicherungen was Gutes sind oder nicht. Ne? Das, ja, das,
nein, es war aber auch dort ein Riesenproblem, denn wir hatten zwar Satellitentelefon dabei und die Versicherung hat gesagt, sie zahlen die Hubschrauberbergung. Ja. Aber in der Mongolei startet kein Hubschrauber, solange kein Geld am Konto ist. Also damals zumindest nicht.
Muss erstmal deine eigene Kreditkarte hinhalten. Aber das kostet so einen Flug, ne?
Aber das hat nicht funktioniert und unser Guide hat eben den Braten gerochen, hat einen Freund in Ulaanbaatar angerufen und der ist mit Jeep gekommen und da haben mich die mit Jeep geholt. Das war die Hölle. Also der Transport war die Hölle
von den Schmerzen. Schön geschaukelt über die Sandpisten.
Offroad,
ja. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die war in der Mongolei. Die hat mir erzählt, die hatten mal eine Panne da. Und da ist das dann wirklich so, es gibt da viele Stellen, wahrscheinlich, überall in der Mongolei in der Steppe, aber sie sagte, also da kommt schon, wenn das eine Piste ist, da kommt schon mal wer vorbei, das kann aber wirklich 2-3 Tage dauern, so, dass mal jemand vorbeikommt.
Ja.
Das ist so.
Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr wohl, also egal, wenn es in der Wüste bist und das klingt, das schaut für uns alles so, so unbewohnt aus.
Ja.
Aber du bist immer beobachtet. Glaube ich.
Also,
wie ich dort gegen bin, das hat keine 2-3 Stunden dauert, sind schon 2 Burschen daher vorbeigeritten und die haben das schon gehört gehabt, dass ich da, also eigentlich wirklich arg.
Das ist spannend.
Für uns ist das richtig unbewohnt, aber die Wüste lebt.
Oder die das ist spannend. Das sieht von außen unbewohnt aus, aber da ist doch ein bisschen was los. Wie Mecklenburg-Vorpommern.
Genau.
Spaß, Leute. Ich liebe euch trotzdem. Mongolei, ey, also it's on my list, Wolf. Ne? Aber ich würde am liebsten auf der Achse hinfahren. Aber da, denke ich mal, kommst du halt mit ein paar Wochen Urlaub nicht hin. Aber da musst du schon richtig, richtig Zeit haben. Also ich denke mal so.
Ja, du kannst auch wieder nur One-Way machen zum Beispiel.
Ich glaub, One-Way, Freund, der, genau.
Ja, der hat eben eine mongolische Frau und der ist schon oft mit dem Motorrad unten gewesen.
Ja,
und der hat jetzt zum Beispiel das letzte Mal so gemacht, dass er im Vorjahr hinfahren ist, das Motorrad dann stehen hat lassen und heuer zurückgefahren ist.
Und würdest du bei so, wenn du sowas machst,
zurück transportieren lassen,
aber ja,
geht alles, ja.
Würdest du bei sowas immer lieber hinfahren oder lieber zurückfahren? Die ist so besser, die Frage, als ich dachte.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube hinfahren, weil du einfach Spannung aufbaust, bis du dann dort bist.
Ja, glaube ich auch.
Und so bist du eigentlich, wenn für dich die Mongolei der Höhepunkt ist und nicht unbedingt die Strecke dazwischen, die ist ja je nach Zeit, kann die sehr fad sein, also sehr langweilig sein. Wenn du wirklich sagst, du musst in 3 Wochen von der Mongolei wieder da sein, dann fährst du praktisch durch Russland oder wo auch immer fast nur gerade Straßen. Wenn du sagst, du hast 6 Wochen Zeit für eine Strecke, da kannst du sensationelle Dinge mitnehmen. Ne?
Ja, ja, klar.
Aber wenn du sagst, 3-4 Wochen, dann würde ich sagen, ich fahre hier weg und habe dann, wenn ich die Grenze in die Mongolei überschreite, so irgendwie das Ziel erreicht und bin dann noch eine gute Woche in der Mongolei unterwegs.
Ja.
Würde ich so machen.
Es ist ja auch gerade, also ich würde es auch so machen, glaube ich, weil ich glaube, der Culture-Shock ist halt auch groß, wenn du da startest, so richtig. Und sonst kannst du dich ein bisschen dran gewöhnen. Da wird es immer so ein bisschen, also ich habe ja durchaus schon so Reisen durch Osteuropa und sonst was gemacht, wo man merkt, es wird immer so ein bisschen fremder von Land zu Land, so ein bisschen weniger deutsch, sage ich mal. Aber jetzt natürlich auch diese Russland-Situation, ne, das macht es ja auch sehr kompliziert, nach in die Mongolei zu fahren, muss man sagen. Ne? Weiß ich gar nicht, dann bist du ja irgendwie durch den Iran oder so und dann durch die ganzen Stans da durch.
Von Georgien zum Beispiel gibt's eine Straße, also einen Grenzübergang im Landweg nach Russland. Aber Georgien und Russland ist ja momentan auch, hast du ja praktisch keine
Alles angespannt. Ja. Ich meine, die Distanzen sind ja riesig da, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Aber trotzdem, wenn man dann so mal auf die Weltkarte guckt, so Krim und so, das ist nicht so weit dann mehr von da, ne? Und da ist ja überall im Moment Action, sag ich mal.
Also ich war früher viel in der Ukraine mit dem Motorrad unterwegs, also vor dem Krieg, weil für uns Österreich ist ja nicht so weit weg.
Ja, ja,
und
ja.
Da bist du schon recht bald in Odessa oder so Rumänien, Odessa darüber.
Ich war auch mal in der Ukraine, aber nicht so weit wie du. Aber was, also was ich gemerkt habe, ist ganz doll, wenn du aus der EU rauskommst, oder aus Europa rauskommst, das ist, nee, Europa ist es ja noch, Ukraine, aus der EU rauskommst, das merkt man immer dolle, finde ich, schon an vielen Stellen. Und ich, also ich habe die Ukraine, und das war ja immerhin auch die Westukraine, wo ich unterwegs war, das habe ich so dolle gemerkt, den Unterschied. Und wenn du dann Moldawien mitbekommst oder so, irre. Also was da für ein Step ist, ne? Das ist wirklich Grenzübergang und dann siehst du schon die Straßen, das ist alles ganz anders und so. Die Autobahn in der Ukraine, in Anführungsstrichen, ne? Da waren manchmal Badewannen und großen Schlaglöcher und so. Ja.
Dafür haben wir ja Reiseenduros.
Dafür haben wir Reiseenduros, das lieben wir auch, ne? So, aber ich, also das ist schon wirklich krass und super spannend, ey. Und ich gucke mir das gerade so ein bisschen die ganze Zeit hier so bei Google Maps an und so, immer wenn du von Orten und Ebenen gesprochen hast und so und dann immer im Vergleich, ja, was bedeutet das denn eigentlich an Distanzen und so, ne? Ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend.
Georgien ist ja sehr klein. Georgien ist ja, glaube ich, nur mal Spur größer als Bayern oder so, da ungefähr so groß wie Bayern.
Ach so, ja. Ja, man sieht es auch im Vergleich. Auch Armenien ist
halt aber extrem viele Landschaften, eben diese hohen Berge, diese Steppe, du hast ein Meer. Batumi hast du, also bist dann am Schwarzen
Meer. Kommt man damit Englisch durch in Georgien?
Ja, also ja. Besser eigentlich als in der Türkei, habe ich den Eindruck gehabt. In der Türkei habe ich mehr Leute getroffen, die wirklich kein Wort Englisch gesprochen haben.
Ja, krass. Sprichst du noch viele Sprachen sonst? Kannst du gut Französisch und so?
Ich hatte Französisch in der Schule, hab
maturiert, das heißt ja nichts. Aber
genau so ist es. Also Englisch, glaube ich, recht gut.
Ja.
Aber alles andere.
Ja, okay.
Alles andere ist mir Spanisch, also das geht auch noch.
So, Wolf, also erstens, ich hoffe, dass das hier nicht unser letztes Gespräch ist. Das würde mich sehr dolle freuen. Wir sehen uns ja auch demnächst live, aber ich würde dich gerne noch eine Sache fragen. Ob du ein bisschen verrätst sonst, was du für die Zukunft geplant hast, ob du da ein bisschen spoilerst, 2025, 26, keine Ahnung. Du machst ja auf jeden Fall, willst du deine Vortragsreise machen? Das wird ja, denke ich mal, noch in dem Frühjahr stattfinden oder anfangen zumindest. Was für Ziele hast du dir so gesetzt?
Ja, 2025 wird so das Jahr, wo ich entscheiden muss, wo die Reise von Bike und Tour genau hingeht. Also ein Standbein soll auf alle Fälle die Motorradtesterei bleiben. Auch für 1000 PS ganz einfach, weil zum einen ein sehr, sehr tolles Team, ein lustiges Team und zum anderen ist es natürlich dann auch ein Einkommen. Ich werde auch, das ist jetzt ein Spoiler, zu 90% auch zwei geführte Touren anbieten.
Ja, wo habt ihr es gehört? Im Berghast, Leute.
Das anschauen will, ob mir das Spaß macht. Ich mache mir wenig Sorgen, dass ich es nicht vollkriege, weil du hast ja nur 10 Plätze oder was für so eine Tour. Also da bin ich eigentlich, glaube ich, eher, dass die Leute schnell sein müssen. Vielleicht überschätze ich das Ganze jetzt, aber allein wenn ich sage, wenn ich auf Facebook schreibe, ich fahre am Freitag in der Früh oder am Donnerstag in der Früh zu dem heurigen, sind 20 Leute binnen kürzester Zeit da, die sich den Tag frei nehmen, weil sie eigentlich arbeiten müssen. Also das glaube ich schon, dass das zu verkaufen sein müsste, diese Tour. Ich muss einmal selber für mich schauen, wie mir das taugt, wie mir das gefällt. Habe einen Reiseveranstalter als Partner, weil alleine müsstest du ja Reisebüro-Konzession machen und so. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich machen will, von der ganzen Haftung und so.
Ja.
Und reisemäßig, es wird sicher einiges geben. Mir schwebt Irland vor für den Sommer.
Cool, okay.
Als größere Reise, als vielleicht 3 bis 4 Wochen Reise. Und sonst muss man dann schauen. Also
da darf man auch mit der Drohne fliegen in Irland, das weiß ich.
Genau. Also da frage ich zumindest nicht. Man kann ja gewisse Dinge auch tot recherchieren. Also man muss ja nicht alles immer fragen. Wenn man weiß von vornherein, so ein Land wie Marokko, da kommst kaum bei der Grenze durch und das Risiko ist sehr hoch, dass das abnehmen und dass du es vielleicht gar nicht nachher nicht einmal mehr zurückkriegst. Das muss ich dann nicht eingehen.
Ja, das verstehe ich. Mann, schön, ey. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen am Ball zu bleiben, ne? Ein bisschen zu schauen, Also dir auf jeden Fall bei Instagram zu folgen und vielleicht mal auf deine Homepage gucken hier und da. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, für dich ist das irgendwie so, auch das hat man, glaube ich, im Laufe dieser Folge auch gemerkt, für dich ist das ja eine fortlaufende Entwicklung gewesen. Ne? Du hast ja nicht irgendwie gestern oder vorgestern entschieden, ich mache das jetzt und voll und ganz. Das war ja eine Entscheidung, die hat sich über Jahre gezogen und dann irgendwann wahrscheinlich die einfach die Konsequenz, die sich daraus ergeben hat, ne, das zu machen.
Das war eine Reise im wahrsten Sinne des Wortes und irgendwann einmal bin ich an einer Kreuzung gestanden, wo ich gewusst habe, ich muss entweder bei Bike & Tour auf die Bremse steigen, weil ich das nicht mehr mit meinem Job vereinbaren kann, weil das waren in Wahrheit schon zwei Fulltime-Jobs, die ich gemacht habe.
Ja.
Oder ich steige beim Job auf die Bremse, aber da ist eigentlich nur gegangen aufhören.
Ja, genau.
Dann habe ich halt, sage ich jetzt, ein Herz vor Hirn gesagt und bin jetzt nur mit dem Motorrad unterwegs.
Also das hast du ja tatsächlich genauso gesagt, ne? Das hast du mit Herz verhindert.
Ich habe es auch so gemeint. Also das ist sicher die vernünftigere Lösung gewesen, meinen Job weiterzumachen, einen sicheren Job. Mhm. Aber dann hätte man was gefehlt.
Mhm. Vielleicht macht das dem einen oder der anderen ja ein bisschen Mut zu sagen, also entweder sowas zu machen oder zumindest zu sagen, boah, ich mach jetzt einige Sachen einfach mal. Ich muss ja nicht gleich seinen Job kündigen, aber zum Beispiel zu sagen, boah, nächstes Jahr, dann mache ich das jetzt mal. Dann nehme ich mir mal 3 Wochen frei und dann folge ich einfach mal meinem Herzen, auch wenn mein Gehirn sagt, du musst eigentlich, weiß ich nicht, du musst eigentlich eine neue Terrassenüberdachung kaufen. oder sowas, ja. Ey, Wolf, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich dolle gefreut. Man kann uns beide mit ein bisschen Glück treffen am Freitag. Ich bin bis Sonntag auch noch auf der Messe in Köln. Und du läufst da irgendwo, also du bist aber an keinem speziellen Punkt, jetzt gibt es kein Bike und Tour Stand, sondern du bist einfach ein bisschen da.
Ich bin Donnerstag und Freitag da, werde möglicherweise noch bekannt geben auf Social Media, ob ich irgendwo, sage ich jetzt Freitag um 13 Uhr, irgendwo anzutreffen bin auf einem Stand oder so.
Ja.
Muss ich schauen, also bei den österreichischen Messen haben wir das immer so gemacht und da war immer recht viel los.
Ja.
Schau mal, ich habe keine Ahnung, kann das nicht abschätzen, wie viele Leute in Deutschland dorthin kommen würden. Also ich will dann auch nicht dort stehen, aber kommt keiner.
Ach, du bist aber auch entspannt. Schön, okay. Ja, wir werden uns bestimmt sehen. Ich schreibe dir dann mal, wer Bock hat, mit mir mal Hallo zu sagen, bitte nur nette Menschen kommen. Ich bin entweder bei BMW am Stand oder bei Yamaha. Wahrscheinlich bin ich bei Yamaha am Stand, das erfahre ich noch kurzfristig. Fein. Dann wünsche ich dir ein ganz wunderschönes Wochenende. Wir nehmen jetzt eine Woche vor Köln auf und hören und sehen uns spätestens da. Ihr zu Hause bleibt schön sauber. Tschüss nach Österreich.
Tschüss. My girl at home, but I got you to this on my own. Rest your life. Trouble.
Nothing above. We're surrounded.